Jetzt hast du ja wieder einen vom Louvre kennengelernt zum Beispiel, ne? Weil Chrissy vercheckt ja auch Bilder nebenbei, ne? Und das ist so
krass. Darf man sagen, ja? Was sie für ein Bild gerade vercheckt? Das wäre schon krass. Also es hat mir auch, ich habe es einmal jemandem erzählt, dass ein Bekannter von mir dieses Bild, ich habe nur niemandem okay. gesagt, aber ich habe gesagt, nur den Namen von dem Künstler. Und das war eine Freundin von meiner Mutter. Ich habe meine Mutter getroffen in der Fromagerie hier mit dieser Freundin abends zum Käsefondue essen. Dann bla bla bla. Dann hast du mir gerade diese Geschichte von diesem Bild erzählt. Und irgendwie kam man dann auf Künstler und habe gesagt, weißt du was, ein Bekannter von mir hat mit diesem Künstler hat ein Bild. Ja, genau. Da sage ich, nein, der hat wirklich diesen Künstler, da hat er ein Bild von gekauft. Nein, Max, du vertust dich. Darf man sagen, was das für ein Künstler ist?
Weiß ich nicht, darf man das sagen?
Kann man
sagen.
Du entscheiden, ne?
Moin Leute, herzlich willkommen. Wir sind wieder beim legendärsten Podcast ohne Skript. Wir haben heute die schönste Unternehmerlegende Deutschlands da. Ja, ich habe tatsächlich gedacht, mach
ich das Intro. Ich bin eine Legende, wusste ich gar nicht.
Wir haben die schönste Unternehmerlegende Deutschlands da. Tatsächlich weiß ich überhaupt nicht, wie wir es geschafft haben oder wie wir ihn erpresst haben, dass er bei uns hier in diesem Podcast landet. Meine Damen und Herren, es ist wahr, Christoph Zöller bei uns an Bord. Hi, Chrissy.
Hi, ich weiß ja, dass du manchmal gern dummes Zeug redest, aber im ersten Satz schon kann nur heute nur gut werden.
Mann, so steigt Karma immer in den Podcast. Nee, ich finde es wirklich, ich freue mich
hättest
wirklich sehr.
Hättest du mal angeguckt vorher.
Ja, tatsächlich die Folgen, die davor schon ausgestrahlt wurden, weil wir gestern beim Essen haben, die waren eigentlich alle Fans beim Essen.
Die haben bezahlt.
Ja, okay, es kann auch sein. Lange Rede, kurzer Sinn, Chrissy, ich finde es wirklich geil, dass du da bist und es ist uns echt eine große Ehre, weil du ja mittlerweile wirklich in der Branche, auch wenn du immer sehr gern tief stapelst, echt eine Nummer bist und uns Gott sei Dank Money, viele Follower hier auch in den Podcast mit reinbringst, weil wir können das ja ausstrahlen auch auf deinen Seiten. Das ist ganz gut. Erzähl mal, wie geht's dir?
Ich hatte eine echt stressige Woche. Ich bin Dienstag aus dem Urlaub wiedergekommen, also ich war so Halburlaub. Die Woche war stressig, wir haben heute Abend Weihnachtsfeier, wir hatten die ganze Woche alle Mitarbeitenden im Office, also nicht deswegen war es stressig, sondern einfach, weil davor, da ich davor 10 Tage nicht da war, war mein Kalender super voll und habe so ein paar undankbare Themen noch gehabt, um die ich mich kümmern musste, deswegen, ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen gestresst, aber ich freue mich heute mit euch die Aufnahme
zu machen.
Wo warst du in Urlaub?
Wo warst du
in Urlaub? Ich war in Dubai.
In Dubai?
Ja.
Nur in Dubai?
Und in Abu Dhabi noch. Also Carsten weiß natürlich, wo ich war, aber wollte jetzt ein bisschen...
Ich stalke dich.
Jeder weiß auf Instagram, aber das bringt mich zu dieser direkten Frage eigentlich. Ich habe echt gedacht, kommt es überhaupt dazu, dass ich diese Frage stelle? Weil es ist die einzige Frage, die ich in meinem Kopf vorbereitet habe. Wie schaffst du es, Geschäftsführer zu sein, so viele Nebenschauplätze auch zu haben? Wir haben übrigens auch ein Immobilienprojekt zusammen. Er hat mit Carsten auch noch andere Projekte zusammen. Ist selbst Investor auch der Chrissy, der macht wirklich sehr viel. Und wir wollen heute auch nicht über den Staffel sprechen, sondern auch über die Side-Business, die du aufbaust. Wie kriegst du es aber hin, dass du so viel Urlaub machen kannst? Arbeitest du im Urlaub? Hast du viele Leute, die Sachen für dich übernehmen? Wie machst du das?
Ja, also ich glaube, also ich bin viel unterwegs, aber ich war mit einem guten Freund, Nikolas, der auch gleichzeitig bei Instafo auch arbeitet im Urlaub. Und also ich sage Urlaub, weil ich nicht da war, aber ich habe sehr viel auch gearbeitet an ein paar Tagen.
Du hast keinen Urlaub, du arbeitest nur woanders, so wie ich auch.
Genau, also dementsprechend, ich bin viel unterwegs, aber ich bin dann auch viel am Arbeiten und immer erreichbar. Will das zwar teilweise auch ein bisschen ändern, aber funktioniert da nicht immer, weil, kommen wir vielleicht später auch noch, ich bin so, wenn ich irgendwie eine Sache mache, dann kann ich die nicht so halb machen, sondern bin ich da auch irgendwie voll mit dabei und wenn dann halt irgendwelche Themen anstehen, dann kümmere ich mich auch drum. Dementsprechend, erstmal auf die Frage, ich meine, ne, wir kennen uns ja alle hier auch privat ganz gut, deswegen wisst ihr, dass ich auch öfter unterwegs bin. Ich bin Single und ungebunden, dementsprechend.
Der begehrteste Junggeselle überhaupt, glaube ich, gerade derzeit.
Jetzt hör mal auf, mir hier so viel Honig um uns zu schmieren.
Der ist doch so.
Wird mir sonst unangenehm. Dementsprechend nutze ich natürlich da auch meine örtliche Freiheit und ich bin aber schon auch sehr viel am Arbeiten. Vielleicht auf die zweite Frage dann auch zurückzukommen. Ich habe mittlerweile, mache ja in Staffo mit auch schon ein paar Jahre, ein sehr, sehr starkes Management-Team aufgebaut, die mir da auch den Rücken frei halten, weswegen ich auch immer mal wieder ein, zwei andere Sachen nebenher machen kann. Ich sage aber auch immer ganz klar, für mich ist ein Staffo Priorität. Ich versuche das andere dann auch so zu balancen, dass es, können wir gleich nochmal später tiefer drauf eingehen, dass es dann auch irgendwie zeitlich passt und das ist einer meiner großen Stärken und mag vielleicht auch bei manchen Sachen irgendwie eine Schwäche sein. Ich bin halt super interessiert an anderen Themen. Und habe schnelle Auffassungsgabe und kann gut zwischen den Themen hin und her springen. Und das hilft mir natürlich dann auch, den Fokus auf verschiedene Themen gleichzeitig zu halten.
Top 5 Interessenfelder und Themen, die du gerade im Kopf hast, sofort, die jetzt gerade kommen.
Ich habe, also für mich geht's, also ich finde alles rund um AI und Technologie, finde ich super spannend, was da irgendwie passiert. Ich hatte mir die letzten Jahre, wir haben früher schon mal Carsten und ich ein paar Immobilienprojekte gemacht, dann längere Zeit nicht. Da habe ich mir da nochmal ein paar Sachen angeschaut, weil ich die Dynamiken, die da in dem Markt finde, auch aus einer rein jetzt wirtschaftlichen Perspektive mit den Hebeln, das finde ich ein super spannendes Thema. Ich finde generell das Thema Entertainment sehr interessant, weil ich bin super long, also vom, ich glaube, Entertainment wird in der Zukunft noch größer an Relevanz
gewinnen. Mit Entertainment gewinnen. Meinst du auch Freizeit oder ausschließlich Entertainment an sich?
Ich meine alles, wo Leute in irgendeiner Art und Weise sich entertainen lassen.
Glaube ich auch 100%. Ne, hatten wir auch letztens Gespräch
darüber. Ja, voll. Die Leute werden langfristig mehr Zeit haben.
Du kannst auch übrigens das Mikrofon, das lassen wir alles einfach drin, wir schneiden nicht. Du kannst auch das Mikrofon weg.
Ja, und so, ich
ne,
weiß
der kann nicht. Alles regulieren, wollte ich nur sagen. Ja. Also das heißt, Entertainment bedeutet für dich, hast du da auch schon Investments getätigt oder bist du da noch blank oder suchst du was? Wir können hier auch gerne vermitteln, wir sind quasi das
Tinder. Genau, wir haben vielleicht einmal kurz damit zu machen. Ich habe mit Carsten zusammen und noch drei anderen Freunden, Geschäftspartner, haben wir so eine Investmentfirma, wo wir in Startups investieren, haben jetzt knapp 30 Beteiligungen. Da haben wir eine Sache im Entertainment-Bereich,
Heidel Ventures heißt die.
Da haben wir eine Sache im Investmentbereich, so eine World Cliff Diving Tour. Die bauen eine Liga auf für Klippenspringer. Mhm. Und super spannendes Thema. Die haben ihr erstes Event in Amerika gemacht vor einem halben Jahr. Und genau, ich glaube,
wenn die nach Europa kommen, springe ich mit.
Aber wie generieren die Geld?
Sponsoring.
Ah, das heißt, es wird im Fernsehen ausgestrahlt oder was?
Aktuell noch nicht. Aktuell ist es auf Social Media. Aber die haben jetzt einen großen Namenssponsor auch gewonnen. Große Versicherung.
Red Bull oder sowas, ne?
Ach, nee, Red Bull hat ein ähnliches Format. Aber die nutzen es rein nur aus Marketingzwecken. Aber ja, das ist zum Beispiel so ein Thema. Das war jetzt eher, das heißt nicht nur, weil ich auf Sachen long bin, dass ich da sofort dann auch irgendwie Investments drin suche. Aber das vielleicht so zu so einordnen.
Aber mal zurück auf Abu Dhabi. Was hast du da gemacht dazu?
Das ist so
also ich war jetzt erstmal in Dubai, du bist ja ein großer Dubai-Fan.
Disneyland für Erwachsene.
Genau, ich habe von deiner Frau ja auch eine Liste bekommen mit allen möglichen Restaurants und war, also.
War es denn einem auch essen?
Nee.
Klar, dass meine Frau hört. Die hat sich wochenlang den Kopf zerbrochen.
Was hatten die
hat
da
jeden angerufen, dass du einen Tisch kriegst. Ja?
Was in hatten die da aufgeschrieben?
In den heißesten Läden in ganz Dubai.
Also, wenn du mir jetzt mit Nussrett
mein und Name Co. ist kommst, verbrannt.
Nee. Nein. Also die Klassiker, die jeder
aufschreibt. Milosch haben wir gesagt, Ling,
ja.
Hakasan. Hakasan kennt auch jeder.
Ja, die waren alle zu teuer.
Geil, aber Milosch in Dubai ist...
Ist Hakasan so besonders anders in Dubai?
Ja, viel besser als in London.
Echt?
Besserer Service, besseres Essen.
Ich hab's gerade vergessen, Hakasan wurde ja mal rausgeschmissen, ne?
Ja, in London, ja.
Ja, ja, stimmt. Okay, dann würde ich auch sagen, dass es in Dubai besser ist.
Ich war dann aber nochmal da, 20 Jahre später mit meinen Kindern. Und da war es genauso beschissen, nur dass sie mich nicht rausgeschmissen haben, weil sie diesmal die Klappe gehalten haben.
Das ist quasi wie in der DDR damals, musst du die Klappe halten, wenn du ins Restaurant gehst.
So ist es.
Das ist crazy. Nee, also Dubai, Carsten ist urlaubsinteressiert, du merkst, ich bin unternehmensinteressiert und so wird sich der Podcast auch die ganze Zeit ziehen. Aber um Dubai zu finishen, also,
um dran zu bleiben, ich war bei Formel 1, in Abu Dhabi war ich eingeladen.
Ah, mega.
Bei wem warst du eingeladen, darf man das sagen?
Ja, das war so ein... Casino, ich bin kein Spieler.
Bitte nicht spielen, wir distanzieren uns von Glücksspielen.
Genau, aber da gab es eine, wie soll ich sagen, lustige Geschäftsbeziehung zwischen dem Casino und uns dieses Jahr. Und wie ihr wisst,
kannst einer meiner engsten Freunde. Kannst du mir nur ein Land sagen, wo das Casino herkommt, wo der Anfangsbuchstabe?
Also E.
Wegen T.
Ja,
okay, schon verstanden. Witzig.
Und genau, die hatten wir uns eingeladen.
Kryptische Folge. E wegen T, Ajo, verstehe.
Carsten, du hast nicht vergessen, dass du nicht der Einzige bist, der mit dem Chrissy befreundet ist. Ich bin auch gut mit dem Chrissy mittlerweile. Könnt ihr mal ein
paar Insights austauschen. Wer weiß mehr?
Du weißt mehr.
Und ich wäre fast mitgeflogen.
Und dann haben die dich vom Casino da aus eingeladen?
Genau, wir waren eingeladen ich habe dann Nikolas mitgenommen, weil wir waren jetzt zu zweit im Urlaub. Und war mega Experience. Also wir hatten echt eine schöne Zeit. War ja eins der spannendsten Rennen oder Abschlüsse.
Wie machst du die Daumen gedrückt?
Verstappen.
Ehrlich?
Mhm. Das hätte
du weißt, dass der Holländer
hätte,
ist.
Verstappen hätte gewonnen, wenn Norris 5 gewesen wäre. Vierter sogar und er 1. Ne? Ja.
Mhm. Und er wurde Dritter. Ja, genau. Ja, ich finde, also was ich beim Verstappen mag, also ich Parallelen zu mir, der hat auch so einen Willen, der will unbedingt gewinnen.
Und ums Verrecken. Ich glaube, dem ist auch Geld scheißegal. Der will einfach siegen.
Ich finde ihn unsympathisch. Ich hoffe, ich bin ein bisschen sympathischer. Aber
du bist halt well media trained. Er halt nicht.
Nochmal, er ist Holländer.
Auch von dieser Aussage distanziere ich mich. Egal, ob er Holländer ist oder was für eine Nationalität hat. Das hat nichts damit zu tun, ob wir ihn mögen oder nicht. Beim Carsten vielleicht. Alles klar, Carsten. Viel Spaß beim Shitstorm.
Stehe ich zu.
Der sagt so Sachen im Podcast immer.
Ich habe den noch spucken sehen, den Rudi Völler anspucken sehen. Von daher ist das bei mir eingebrannt. Da wart ihr noch gar nicht auf der Welt.
Christoph, du musst irgendwann einmal in dieser Folge sagen, ich distanziere mich davon, dann können wir das immer irgendwo einblenden, wo es dann hingehören könnte. Deswegen. Also Abu Dhabi würdest du empfehlen? Warst du schon mal in Dubai und in Abu Dhabi?
Nee, ich war beides mal das erste Mal. Und ich habe jetzt von Abu Dhabi nicht viel gesehen. Also ich war wirklich nur für das Rennen dort. Ich war freitags noch...
Aber von dem Rennen kriegt man ja an sich wenig mit. Also ich finde Live-Sport Formel 1 somit das Schlechteste, was es gibt.
Vor allen Dingen auch wenn von der Bootsposition, wart ja bei so einer langen Geraden, ne? Da siehst du ja gar nicht. So bei einer coolen Kurvenposition, wo mal Unfälle passieren können. Oder Monaco Grand Prix ist auch cool.
Ich distanziere mich davon, dass du geil bist auf Unfälle.
Bitte?
Nix.
Passiert halt was, weißt du, ich meine, der Nick zum Beispiel, mein Bruder, der war beim Monaco Grand Prix, gerade diese Hochfahrt, wo die hochfahren zum Casino, ne?
Hotel de Paris, ja.
Die gerade um die Ecke und genau da, wo der Unfall war, haben die straight in diese Gasse reingeguckt. Gott sei Dank ist niemandem was passiert, Klopf auf Holz, soll niemandem was passieren, aber das finde ich halt spannend als eine Gerade. Wie war das für dich?
Ja, also ich glaube, ich habe mit Carsten dann am Montag telefoniert und das muss ich ihn zitieren und dann meinte er so zu mir so, hey, das ist ja so die glamouröseste Art des Sports, was da ja, da war samstags Metallica-Konzert, freitags keine Musik, sonntags Katy Perry danach.
Die haben die alle nur für...
Die waren alle nur dafür dort.
Könnte ich ja blöd fragen, wieso war da keine Musik? Haha. Aber ich habe ja einen Sohn, der hat mir erklärt, dass die voll angesagt sind.
Die sind mehr als hyped jetzt, ja.
Ja, voll.
Overhyped. Ich war am Freitag da, also overhyped.
Sind die gut oder sagst du...
Also meiner Meinung nach, ich feiere Lieder von denen, aber das Live-Entertainment dafür, was die aufrufen und wie viele Leute da kommen von dem Set und alles so, also war für mich eher eine Enttäuschung.
Okay, krass.
Ich finde es auch immer, wenn Sachen in Musikrichtungen zu krass kommerzialisiert werden, so ist es ja, ich fand Techno oder beziehungsweise die Art von elektronischer Musik war ja immer sehr nischig und hatte ja immer total die krasse Kulturbase in sich, ne? Berghain beispielsweise verbinde ich eigentlich mit dem Ursprung von Elektro so Sachen, dass du dich besonders angezogen hast, alles so crazy. Und mittlerweile sind das alles so, auch so Moneymaker, die da auf diese Konzerte von keine Musik gehen, mit dem Champagner rumrennen, obwohl es gar nicht dieser Vibe des Ursprungs dieser Musik, glaube ich, war.
Der Ursprung war Ecstasy hier.
Das weiß ich nicht. Ich zum Beispiel, das weiß ja, glaube ich, jetzt mittlerweile jeder. Ich wurde angesprochen, ob ich Drogen genommen hätte vor dem Podcast. Nein, ich nehme keine Drogen, keinen Alkohol, gar nichts. Es hat hier einer von unseren Vertragspartnern, hat mich letztens gefragt, Shoutout an dich, du weißt, wer gemeint ist, mit S fängt er an, den du so magst, tatsächlich wirklich magst.
Mhm.
Und der hat gedacht, wir haben Drogen genommen. Lange Rede, kurzer Sinn.
Was heißt wir? Vorhin warst nur du's.
Wir beide hätten Drogen genommen vor dem Podcast.
Ich bin doch die Ruhe selbst.
Also hast du auch so das Gefühl, dass das mehr so über das Commercial diese Nischigkeit und dieses Besondere verliert und dass jeder so zu krassen Zugang kriegt, oder was?
Ja, ich glaube, es gibt... Also es gibt ja in der elektronischen Musik immer noch super, super klare Nischen, aber klar, also keine Musik ist mittlerweile super kommerziell und auch wenn da dann Songs einfach gespielt wurden, die bekannt sind, du hast einfach gar nichts mehr gesehen, weil nur noch Handys.
Ja, ja, ne, das ist krass.
Die sollen es doch im Kopf mitnehmen und nicht auf ihrem Handy.
Aber
wer will denn das sehen? Dann gibt es auf YouTube 2000 Mitschnitte von
einem Konzert. Niemand guckt sich das. Hast du dich jemals erlebt, dass du danach nochmal vom Konzert was anguckst? Nein. Das Einzige, ein Foto vielleicht.
Genau, was ich schon schön finde, sind im iPhone so diese Rückblicke, die du ab und an mal angezeigt bekommst, aber ja, vielleicht mal kurz nochmal zurück zum Formel 1. Das Klamouröste überhaupt, aber live anzuschauen, halt total Bullshit. Ne? Es ist so komplett.
Warst du mal beim Polo-Event?
Egal.
Nee. Also finde ich auch was sehr Glamouröses im Sport, Polo. Polo. Marco. Okay, also sagst du, da ist auch das Who is Who, ne? Da rennen ja auch die Nvidia-Gründer und was weiß ich, Gründer, AMD-Gründer rennen da ja rum. Einfach, siehst ja alle.
Ja, also ich habe die jetzt nicht gesehen. Ich glaube, wenn du, wie heißt dieser Pedo, dieser Club da, wo man bei
Pedo Club.
Genau. Ich glaube, dort siehst du die dann alle. Das ist ja so die krasse Ticket, was du kaufen kannst. Das ist, glaube ich, so 20.000 Euro. Und da sind die dann alle. Ich habe jetzt direkt von uns
das Verbot dahin. Das ist eigentlich auch das, was die Formel 1, sage ich mal, ausmacht, wenn du so ein Ticket hast, wo du dann in die Boxengasse kannst, wo du hinten, die haben ja so Glasscheiben in den Boxen drin, da kannst du dich hinten dran setzen, kannst zugucken, wie die da an den Autos rumschrauben. kannst teilweise mit dem Auto über die Rennstrecke fahren.
Was?
Ja, das ist richtig cool. Mit dem Cabriolet fährst du da lang, die winken dir alle. Das war echt
besonders, ja.
Das ist das Coole. Ist aber alles vorne und hinten dran. Das Essen ist auch sehr gut, Getränke sind sehr gut, ja. Aber sobald das Rennen losgeht, kannst du eigentlich dich von Fernseher hocken, da kriegst du mehr mit wie alles andere. Also ja. das finde ich so, also war ich glaube 4, 5 Mal bei der Formel 1. Beim ersten Mal war ich da total enttäuscht. Und dann weißt es ja schon und dann gehst du, genau was du auch sagst, die Tage vorher, da ist halt egal.
Wenn du halt die geilen Tickets hast.
Genau, da ist dann außen. Also du bist halt, in der Regel musst du eingeladen sein, weil nur die Sponsoren ja auch die Zugänge haben dann zum Fahrerlager und so weiter. Das ist ja was du normalerweise nicht kaufen kannst. Das heißt, du musst dann irgendwie gucken, dass du einen guten Sponsor hast, ja wie die UBS zum Beispiel, ja, die dich dann mitnimmt und so. Ja,
oder Marlboro zu guten oder so. Zeiten von Michael Schumacher.
Damals noch. Oder wenn du halt 17 Ferraris gekauft hast, dann nehmen die dich auch mal mit.
Ja.
Ja, einer fehlt mir noch. Und Scheiße, ich fahre kein Ferrari. Ja.
Der Aber Typ legt null Wert auf Autos und richtig. Null Wert auf Uhren.
Er kann auch kein Auto fahren.
Das stimmt auch, ja. Deswegen habe ich einen Fahrer.
Das ist der Running Gag von seiner Frau und mir, wenn er Autos fährt. Das ist gerade
eine krasse These. Ich bin einmal mit ihm nur im Block gefahren. Ich fahre immer, wenn wir fahren, irgendwo hin.
Ja klar, weil du nichts trinkst.
Und du immer voll bist wie eine Strandhaubitze, ne?
Natürlich. Wenn ich nicht voll bin, bin ich noch voll.
Ja, genau.
Wir waren mal zusammen, Carsten, ich von Xavier Naidoo eingeladen auf so einem, was war das, so eine Ausfahrt.
Oh, du warst da dabei? Mhm. Du warst
das war da dabei? Geil, das war echt geil. Dass wir alle noch einen Lappen haben, ist unfassbar.
Und Carsten wollte dann nicht auf die, seine Frau ist dann auf der Rennstrecke gefahren und nicht Carsten.
Ja, du hast geil. Ja echt diesen mega Geht geilen so? Porsche, den es glaube ich nur 11
Mal. Den 918 Spider
ja,
von
den
ihm.
Den hast du ja vom Xavier ausgeliehen. Ja. Und der war so cool. Ja. Der Chrissy ist hier, ey, kann ich das Auto fahren?
Klar, den 918 Spider bist du gefahren?
Ja, ich nicht, eher.
Wie war das?
Ich habe nur angefasst.
Cool, ich habe Videos.
Sehr besonders. Aber das Xavier Naidoo so.
Der hat 100 Autos.
Der ist mega großzügig.
Aber wie geht denn das? Ist der so vermögend?
Nee, also weil es irgendwie hören soll, ich habe alle 100 Autos nicht gesehen, aber der hatte da selber bestimmt 10 von sich.
Ja.
Und bei den 100 Autos sind wohl auch einfach so, keine Ahnung, VW Golf und so dabei.
Aber VW Golf, zum Beispiel so ein 1er Golf ist ja auch irgendwie eine Kultkarre.
Keine Ahnung, ob es ein 1er war, also aber ich wollte damit sagen, auch
so. Auf Autos und die Idee war auch daraus, dann eine Serie zu machen oder irgendwas zu machen. Der hat auch dann so einen Planwagen dabei gehabt, wo man dann mitten in Frankreich gesungen, also er hat dann gesungen, nur für uns, also für 20 Leute.
Das ist ein cooler Typ.
Ja, es ist schade, dass der so ein bisschen, da ist auch abends, haben sie ihn dann auch eingesammelt. Also es war ein lustiger Abend, ne? Wir haben echt viel gelacht.
Ich habe auch so Videos von dem gesehen, wo er sagt, dass die Erde flach ist und dass er das nicht beweisen kann.
Ich will nicht zu tief ins Detail reingehen, weil ich glaube, das dann. Aber Carsten und ich, musst du dir vorstellen, wir saßen mit ihm beim Abendessen, ja? Und das war so eine Tafel. Ich saß hier, er saß dort, also sozusagen
bei
direkt links von mir und Carsten saß rechts von mir. Und der hat dann halt, er ist ja dafür bekannt von seinen wilden Theorien.
Ja, ja.
Und dann hat er da angefangen mit einer und ich habe irgendwie, ich glaube, das ging so.
Einfach aus dem Nix!
Mehr oder weniger. Es ging so um Echsenmenschen und damals, glaube ich,
das
irgendwie.
Das sind die Reptiloiden, von denen ich dir erzähle.
Genau. Und er fängt da halt an, so zu reden und du musst überlegen, ne? Alles.
Auf ihn gestandene gebannt, ne?
Persönlichkeiten am Tisch und du merkst so. Niemand traut sich was zu sagen und auf dich kam und ich habe uns so angeschubst. Ich habe so rüber geschielt, er so sich so halb einen abgelacht. So
nein.
Also war schon wild, aber war also super herzlicher Typ.
Aber hat er gesagt, Echsenmenschen regieren die Welt?
Ja, keine Ahnung, was jetzt genau die Aussagen
waren. Aber wie kommst du? Du musst doch irgendwann mal abrutschen in so einen Sumpf. Du musst doch irgendwann mal in, komischerweise, alle die Verschwörungstheoretiker sind, erzählen alle das Gleiche. Jetzt kommt die neue Verschwörungstheorie. Es muss doch irgendwann mal einen Dritten geben, der sagt, die Verschwörungstheoretiker sind alle falsch und ich habe eine neue Verschwörungstheorie, aber die haben alle die gleiche.
Vielleicht haben
sie
aber auch
recht. Die sagen allesamt, Echsenmenschen regieren die Welt.
Weißt du?
Die sagen allesamt, die Welt ist flach. Die sagen allesamt immer dasselbe Zeug.
Kennt ihr V, die Außerirdischen? Da kommt es her.
Wirklich?
Ja, das waren ja Echsenmenschen, die hatten ja nur so eine Haut drüber.
Du willst da weiter so sitzen bleiben, so hier vorne, Chrissy? Du willst nicht den Lexigen da hinten machen? Ich habe vergessen, der ist Media-trained, der ist ja berühmt. Entsprechend muss es natürlich
auch anders als ich, der immer seinen Ranzen zeigt.
Ja, wir beide sind ja, also, sorry, du hast, glaube ich, auf der Bühne von Selfmade gesagt, als in der ersten Szene, wo du Maybach saßt.
Ja, Free Willy.
Genau, Free Willy, dass sie den Wal raus hätten bringen sollen.
Ja, wir haben es dann noch ein bisschen umgeschnitten, es sah vorher noch schlimmer aus.
Oh Mann, du Armer.
Ja, Fernsehen macht 10 Kilo
aber
schwerer.
Aber spannend ist auf jeden Fall, Abu Dhabi sagst du, Formel 1 ist eine coole Sache, das heißt, du findest die schönen Dinge im Leben. Auf die achtest du, auf die luxuriösen schönen Dinge oder was? Wie würdest du dich da einschätzen? Würdest du eher auf ein Formel-1-Rennen gehen oder würdest du eher an die Currywurstbude mit deinen drei Besten gehen?
So, Wenn ich es mir entscheiden kann, würde ich mir meinen drei Besten aufs Formel 1 Rennen geben und mir dort eine Currywurst auf dem Boot bringen lassen. Wenn wir Lust auf eine Currywurst haben.
Dann bin ich auch dabei.
Du bist bei den drei Besten doch dabei.
Oh, ich, ja, leider noch nicht.
Jetzt.
Ich leider noch
wo
nicht.
Wo war ich in Dubai? Daheim auf der Couch.
Carsten, sei ehrlich, ja, wie oft habe ich dich eingeladen, ja, nach weiß. Dorthin davor?
Keine Zeit.
Also ich glaube, um jetzt eine These aufzustellen, wenn du in Dubai aufs Boot könntest, in Abu Dhabi aufs Boot könntest mit Currywurst zur Formel 1, dann wäre es, glaube ich, Carsten, Josh und Moritz, oder?
Ja, ich will jetzt niemanden, einer meiner engsten Freunden, ich glaube, einer ist vergessen.
Ach, stimmt, nee, ist Fedor durch Moritz, ne?
Nee, Moritz schon sehr, sehr
close. Spaß, nein. Aber, wir wollten nur Scheiße labern.
Ja. Machen wir sonst nie.
Das Boot muss einfach ein bisschen größer sein, dann kann ich alleine.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Ja, wir arbeiten dran.
Okay, du hast vorhin auch gesagt, dass du noch andere Sachen mit Carsten gemacht hast und so weiter und so fort. Was ich nämlich voll interessant finde, ist, dass du halt, wie gesagt, du bist CEO von so einer krassen Unternehmung wie Instafo ist. Ihr habt Außenwirksamkeit, ihr seid Sponsor auch des OMR-Podcasts. Ihr macht wirklich auch viel sozial geile Dinge. Ich habe mich ja auch ein bisschen damit beschäftigt, zum Beispiel Women's Marathon und so weiter und so fort, seid ihr überall mit dabei. Und du hast ja auch gesagt, Instafo ist dein Steckenpferd. Du hast aber in jedem Podcast und in so vielen Ebenen schon darüber gesprochen, was du da tust, was du da machst. Und ich finde es langweilig. Wir wollen eher mehr diese Person Christoph Zöller außerhalb Instafo so ein bisschen mehr beleuchten.
Ich frag deine Fragen.
Warum machst du so viele andere Dinge noch und wie langt dir die Zeit dafür? Ist es eine innere Motivation? Sagst du, du willst die Weltherrschaft an dich reißen? Was ist es? Was treibt dich an?
Also mehrere Ebenen. Ich gehe mal so einen Schritt zurück, wie das überhaupt angefangen hat. Also ich hatte schon immer so sehr stark das Bedürfnis, so ich war eher Schulzeit, Kindheit, eher Typ Außenseiter, konnte nicht stillsitzen, so ADHS diagnostiziert.
Du?
Das
ist der ruhigste Mensch, den ich kenne.
Ja, was hast du dann, Max?
Was hab ich dann? Sorry.
ich merke das auch schon. Mir fällt super schwer, mich langfristig, deswegen ist auch so, auf eine Sache zu fokussieren. Deswegen ist so zum Beispiel auch das Setup bei Instafo mit meinem, mit Nikola und mit Mika ist so für mich das Beste, die beste Ergänzung. Weil die Themen, die ich dann irgendwie im Kopf habe, dann rüberschmeißen kann, die strukturieren, die erarbeiten, die Execution, also wir sind ja echt, ist für mich das Beste, was mir geschäftlich hätte passieren können. So, auf jeden Fall da zurück. Und dann hatte ich, das war ganz spannend, weil ich werde es nie vergessen, die Lehrer haben immer zu meinen Eltern gesagt, so aus dem wird nichts, ihr müsst euch irgendwie um den kümmern. So, der
crazy.
Und das war schon, glaube ich, für mich so eine prägende Zeit, da ich dann irgendwann dachte, so, okay, ich will halt was erreichen, ich will's irgendwie der Welt beweisen. Und dann hat angefangen, dann habe ich ja erstmal Partys veranstaltet mit einem sehr engen Freund von mir,
so Freddy. Ein Klassiker.
Freddy.
Habe ich ja auch gemacht früher. Ja. So Partys veranstalten ist
toll.
So
ich habe es nicht Easy gemacht, Money. Aus mir ist auch was geworden.
Aber du warst auf unseren Partys.
Ich war auf euren Partys, ja. Und
auf meinen warst du nicht.
Ja. Nee, Carsten, da war ich noch Quark im Schaufenster.
Ja.
Und genau, und dann hat es so angefangen. Dann kam ja mein damaliger Mitgründer Daniel mit der Idee von Instafo auf mich zu und habe ich gesagt, so, hey, ich habe keine Ahnung, lass uns das halt irgendwie starten. Und wir waren ja am Anfang, wir waren ja super unerfolgreich. Also die ersten Jahre, ich würde sagen bis so 2020, haben wir wirklich ums Überleben gekämpft.
Aber du warst ja damals schon sehr, sehr gut, auch dann direkt im Vernetzen, fand ich. Also ich habe dir diese Perspektive damals so ein bisschen mitbekommen und auch bewundernd irgendwie damals. Du warst ja sofort irgendwie an krassen Leuten dran und krasse Leute haben was Tolles an dir gesehen.
Genau, aber
sofort.
Ich hatte es nie, also die Leute sagen immer so, boah, du bist so, hast so ein krasses Netzwerk und so. Und frag mal Carsten, ich hasse diese Netzwerkveranstaltungen. Also wenn wir zusammen hingehen, wir waren ein paar Mal auf so Fanschen, wir haben uns immer nach einer halben Stunde
ich geh nicht mehr hin.
Und sind dann irgendwo in ein Restaurant trinken gegangen. Oder haben
du musst ja nur die fünf Richtigen kennen, zum Beispiel Carsten, Alfred, ich meine, du hattest ja sofort Leute an dir dran.
Genau, aber bei mir war das mehr so auf einer natürlichen Ebene. So, ich habe zum Beispiel ich habe ja dann als erster Investor in Alfred und Carsten kennengelernt. Carsten kennt ihr, Alfred, auch ein Unternehmer, nochmal ein paar Jahre älter als Carsten.
Das gibt's ehrlich.
Und der was? Hat.
Der hat noch die Reichsmark erlebt.
Oh Gott.
Und der hat dann
der
zu mir gesagt.
Kaiser.
Oh und der, Gott. Der hat dann zu mir gesagt: so, hey, pass auf, ich investiere in Instafo und helfe mir mal mein Family Office zu managen. Das ist so die Voraussetzung.
Ach, so kam das?
Genau.
Weil du hast ja irgendwie mit, das muss ich auch ganz kurz sagen, um das in Kontext setzen, weil was ich so bewundernswert damals fand, ist, dass du mit 25, ich war damals, wie alt bist du jetzt?
33,
genau. Du bist so zwei, drei Jahre, je nachdem wann es ist, bist du älter als ich. Und als ich damals so 20 warst, du so knapp 23, 24, bist du ja schon eine C63 gefahren. Und das fand ich damals
43.
So... C43, aber es war krass in dem Alter, aus eigener Kraft. Du hast niemanden, der dir das gegeben hat. Ich fand das so bewundernswert.
Das Auto hat Alfred bezahlt, weil er hat damals zu mir gesagt: So, hey, pass auf, du fängst bei mir an, darfst dir Gehalt raussuchen und ein Auto, was du willst. Und deswegen, er am Anfang hat in Stafford nicht mein Gehalt bezahlt, sondern er hat die ersten Jahre mein Gehalt bezahlt.
Was darf man sagen, was du da verdient hast?
Ich würde jetzt lügen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es waren aber so, ich hatte einen normalen Bachelor, duales Studium, waren, glaube ich, so 65.000 oder 60.000 plus Auto oder so.
Ach, als Einstieg, das ja, ist über 10 Jahre her. Ja. Amigo, über 10 Jahre
her, 65, ist krank. Genau, und wir hatten halt den Deal und so habe ich dann auch die erste Sache mit Carsten mit zusammen gemacht, dass immer, wenn wir neue Themen gestartet haben, ich Anteile bekommen habe, aber kein Geld bringen musste. So, und dann haben wir, das war das erste Projekt, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, aber mit auch mit einem...
Ja, okay, aber das ist ja auch der Deal deines Lebens gewesen, damit so anzufangen. Da hast du ja dein Grundvermögen erstmal echt aufstocken können,
ja, ich habe die ersten Jahre, habe ich da schon erstmal gearbeitet und dann kam was bei rum. Das erste, was wir gemacht haben mit einem gemeinsamen Freund von uns, mit Flo, war so eine Villa im Schloss.
Genau, Bestview.
Ja.
Immer noch eine Baustelle.
Ja, aber zum Glück haben wir Geld verdient, nicht mehr unsere Baustelle.
War das das erste? Haben wir nicht vorher noch was gedreht in Waldorf?
Nee, das kam danach.
Ah, okay.
Und dann haben wir da so ein Projekt gemacht und ich habe halt immer, ich wusste so, wenn mir jemand Vertrauen gibt, dann will ich halt alles dafür geben, dass es irgendwie erfolgreich war. So war das auch bei Instafo an der Anfangszeit und das Vertrauen, was da in dem Carsten und Alfred mir gegeben haben, da zurückzuzahlen. Genau, dann hatten wir da, das war so ein Riesenvilla hinterm Heidelberger Schloss.
Wer kam da dran? Wer hat das angeschleppt?
Der Flo, glaube ich. Ich glaube, der Flo kam an und dann hat er Geld gebraucht, dann hat er einen Chrissy quasi als Vermittler. Und
der Chrissy hat dich und einen Alfred ran.
Genau, wir haben es dann quasi finanziert und der Chrissy hat dafür Anteile gekriegt und hat quasi die Arbeit gemacht.
Das war noch spannend, ich habe damals nur Anteile von Alfred bekommen.
Ehrlich?
Ja, und nicht von allen, weil ich sozusagen unter Alfred damals
war. Alfred, würdest du sagen, auch noch zusätzlich so ein Protégé, der extra großzügig in dem Thema war? Weil Carsten, finde ich, ist der großzügigste Mensch, den es überhaupt gibt bei der Verteilung, beim Erlegen der Beute, finde ich. Kenne ich niemanden, der es besser macht. Aber was ich beim Alfred so ein bisschen raushöre, dass der so sagt, er wollte unbedingt, dass du diese Themen noch zusätzlich machst. Oder weil du, mach mal mein Family Office aus dem Nichts, das fragt ja kein Mensch.
Genau, es war natürlich, also
kein
mit ihm zusammen, oder? Und ich war sozusagen relativ schnell auch Prokurist von der Gesellschaft. Das Thema war großzügig, ja, aber ich habe jetzt, würde ich sagen, in all den Themen, die wir gemeinsam gemacht haben, habe ich auch allen Leuten sehr viel Geld gebracht.
100 Pro. So.
Ja, ja, ja.
Ich habe noch keinen Cent mit dem Krisi verloren. Wenn man es immer viele Euros.
Und
was?
Scherz.
Und dementsprechend, ja, also großzügig, aber ich hab mir das schon geleistet. Auch erarbeitet. So. Ja, ich habe am Anfang, ich habe wirklich Tag und Nacht, ich habe mich in die Dinge, ja, ich hatte ja auch keine Ahnung von Immobilien, mich dann damit
reingearbeitet. Genau, und deswegen meine ich ja, du bist ein 24-jähriger Typ gewesen oder 25, lass es sein, und auf einmal sagt...
22.
22, siehst du, auf einmal sagt, also welcher verrückte Typ sagt denn zu einem 22-Jährigen, mach mal mein Family Office, ohne selbst Vermögen zu haben vorher?
Ja, also nochmal, ich glaube, man muss es schon in die Relation setzen. Es war ja schon so, dass er da auch immer nochmal drüber geschaut hat und ich hatte ja jetzt nicht da komplette Narrenfreiheit. Aber ich habe natürlich sehr, sehr viel gelernt und ich habe auch für mich selber gelernt, ich muss mich halt irgendwie super schnell weiterentwickeln, damit ich da auch irgendwie mithalten kann. Und das hat mir schon irgendwie sehr geholfen. Und für mich das krasseste, dann haben wir in Waldorf was gekauft, das war so vor Corona. Und so kam halt dann immer so ein bisschen mehr Projekte. Dann haben wir was gekauft vor Corona in Waldorf, riesen Immobilienprojekt. Und da hieß es noch, hey, SAP will ihre Büroflächen müssen die erweitern. Und wir haben das gekauft für ein paar Millionen, ich meine so 4 oder so. Und dann kam Corona. Und dann war so, Büro? Brauchen wir nicht.
Was habt ihr mit dem Objekt gemacht?
Ja, und dann war so, okay, wir projektieren da jetzt ein Bürogebäude. Ich glaube, wir hatten das auch schon angefangen.
Wir wollten es fast schon bauen.
Genau.
Da hätten wir 16 Millionen investiert in ein Büro, wo keiner mehr rein wollte.
10.000 Quadratmeter waren das.
Wäre aber schön geworden, waren geile Pläne.
Es ist umgesetzt. Ich bin die Tage vorbeigefahren. Ich hatte letzte.
Wer hat das gemacht? Die SAP selbst dann?
Nee. Ich habe mich dann da voll da irgendwie reingekniet und habe das dann projektiert. Und damals gab es so ein Carve-Out von SAP Pioneer. Das war so die Finance-Sparte irgendwie von SAP. Ja. Und die haben ein neues Headquarter gesucht, was sie angemietet haben.
Direkt in der Nähe der SAP?
Direkt in der Nähe zu SAP, weil die waren ja noch im SAP-Gebäude. Und ich habe das dann alles irgendwie mit Goldbeck projektiert. Wie gesagt, 10.000 Quadratmeter. Parkhaus nebendran und so weiter. Und dann hatten wir da ein paar Ankermieter und mit diesen Ankermieter haben wir es dann kurz vor der Zinswende, haben wir das verkauft an einen niederländischen Fonds. Und die haben das jetzt, ich war vor 4 Wochen irgendwie eingeladen als Speaker bei der SAP, bin dann, hab dann dort geparkt und habe ich das gesehen und sieht genauso aus, wie ich damals im Plan gemacht habe. Das war so ein geiler
Friseur. Kriegen wir da noch was?
Nee. Aber da haben wir dann auch, da haben wir dann auch ein paar Millionen mit dem Projekt dann verdient.
Habt ihr noch sogar?
Und da hatte ich dann noch einen ersten Teil und da habe ich dann so Stück für Stück über die Projekte dann da selber auch Geld verdienen. Das war ganz spannend, weil das war schon für mich so eine Zeit, so 2021, 2021, als dann Corona kam, wo ich da schon viel hinterfragt habe, weil ich hatte wirklich war so an 1000 Baustellen.
Mit dir irgendwie. Hinterfragt oder mit Corona?
Mit mir, okay. Was ich so alles mache. ja. Weil waren wirklich so irgendwie 1000 Sachen, die da waren. Und ich war ja, und das ist ja heute anders, da bin ich eher die treibende Kraft hinten dran und orchestriere das. Und da war ich halt wirklich der Frontrunner und ich musste die Sachen, weil keiner von den Mitgesellschaften sich irgendwie drum gekümmert hat. Und es war halt ein riesengroßes Projekt und da super viel Geld mit drin gehangen. Und dann habe ich gesagt,
sagen, dass ich das echt beeindruckend finde. Wir haben ja jetzt auch mittlerweile ein Projekt zusammen, wie professionell du das aufsetzt, wie du die Kalkulation so machst. Wir haben ja jetzt zusammen was in München gekauft. Ultra professionell und krass, wie dezidiert du das machst. Ich weiß nicht, woher du die Zeit nimmst, um das umzusetzen.
Ja, ich mache, also ich weiß nicht genau, wirklich? Was ich davon selber gemacht habe, aber ich mache ja mittlerweile, also auch jetzt bei dem Immobilienprojekt, da haben wir ja einen Partner, der das operativ mitmacht und ich mache ja nur das sozusagen das
genau,
Controlling.
Genau, aber hat das Controlling der Partner gemacht?
Nein, das nee, macht dann schon, das mache ich dann schon hinten dran, aber ja. Dann setze ich mich, das ist für mich meistens so die Sache, wenn ich dann irgendwie nach Hause komme abends und dann mache ich da halt einfach dann irgendwie noch 3-4 Stunden und dann geht das meistens auf die Themen damit auf.
Deswegen ist das Single.
Was mache ich dann? Ich bin verheiratet.
Ja, deswegen hast du nicht so viel Immobilienprojekt am Laufen.
Ah, so rum meinst du das? Ja, aber vielleicht ja bald. Wenn ich näher mit Chrissy lieb bin, dann nimmt er mich vielleicht öfter mal mit.
Vielleicht schaffst du auch.
Würdest gut. du sagen, und jetzt kommt die Frage aller Fragen, weil ich glaube, das interessiert wirklich die Welt am allermeisten. Es gibt auch am meisten
Klicks. Du willst Klicks. Top 5 werden.
Bist du Millionär? Einfach ein Ja oder ein Nein?
Ja.
Okay, geil. Welt da draußen, wir haben einen Millionär hier sitzen.
Ich glaube, der Unterschied ist so, also ich sag mal ganz ehrlich, weil ich glaube, dass viele auch im Startup-Bereich, wie ich mir meine eigenen Vermögensaufsicht, Übersicht erstelle. Ich glaube, es gibt ja, so ich habe ja auch Anteile an Firmen, so meine Instafo-Anteile, ja. Die sind schon seit ein paar Jahren auf dem Blatt Papier Millionen wert, aber da ist halt die Varianz von dem Outcome, die kann halt von null sein bis zig Millionen.
Zählst du die rein, die Vermögensaufstellung?
Warte, erzähl ich gleich. Dann habe ich ja auch andere Anteile an anderen Companies. Ich hatte ja auch Pareto, auch so ein Startup mitgegründet, die auch mittlerweile sehr hoch bewertet sind, wo allein da auch meine Anteile siebenstellig sind. So, das
mit dem Fabi gehe ich nächste Woche essen.
Gründer von Paretos. Danke, Carsten.
Bevor ich es vergesse.
War wichtig, dass du im Chrissy noch mal kurz unterbrochen hast währenddessen.
Ja, das, wir gucken, ob er im Thema bleibt. Das ist mir ganz so leicht machen.
Und dann ist halt für mich, und dann gibt es für mich so, dann gibt es noch Immobilien, die ich ja selber im privaten Bestand und liquides Vermögen. Und ich versuche bei meinem, ich versuche es mir nie schön zu reden, weil ich weiß, die Anteile, die sind halt einfach im Kopf eher bei mir null, weil ich einfach die Varianz extrem hoch ist, was irgendwie rauskommt. Und ich will mir das nicht irgendwie schön rechnen, sondern ich versuche mich dann eher, wenn ich für mich selber diese Frage stelle, mich auf die liquiden Assets zu fokussieren, ja.
Aber ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil das ja ständig gefragt wird. Und es gibt ja Ranglisten und so weiter, also auch so Manager-Magazin, die Top 500 und so weiter. Und da ist ja wirklich immer die Frage, wie bewertest du das, ja? Und wann ist jemand wirklich, sag mal, vermögend, ja? Und
kann das man sagt, ja splitten, wie Chrissy auch gesagt hat, ne? Liquide und nicht liquide.
Genau, da finde ich, ein wesentlicher Aspekt ist wirklich, wie viel Cash-Out du auch kriegst, ja? Zum Beispiel, eben, ja, es auch. Bringt dir ja nichts, wenn du, sag mal, als Beispiel 100 Milliarden bewertet bist, in Anführungszeichen, weil du eine Firma hast, die aber nur Verluste macht, das heißt, du kriegst überhaupt kein Geld, ja? Ein anderer ist vielleicht viel niedriger bewertet, hat aber 100 Millionen Dividende. Also das ist immer so ein bisschen die Frage.
Ja, ich glaube, man muss aber auch den Unterschied machen. Aber das ist ja eher Income, finde ich. Vermögen und Income ist ja auch nochmal
dazu splitten. Ja, das sind zwei Sachen.
Das ist richtig. Aber ich glaube, der entscheidende Unterschied ist so ein bisschen, wie tradable ist das Asset. Also was meine ich damit, ist so, ne, also ein Amazon hat auch bis vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder plus
kein
minus
Geld verdient.
Kein Geld verdient. Aber trotzdem, die waren an der Aktie, das war halt wirklich, das war ein
realer tradable. Wert.
Ja, genau, es
war
tradable. Elon Musk, der hat seine Aktien verpfändet und hat so. Damit anderen Kram genau. gemacht.
Ja. Aber jetzt zum Beispiel jetzt auch, ne, ihr sagt ja selber, also ihr dreistellig Millionen bewertet, so, aber das ist ja nicht tradable, ne? Das ist,
genau,
da würdet ihr euch
wenn
ja
du eine Runde
selber,
hast, genau.
Genau, da würdet ihr euch ja jetzt selber anlügen, wenn ihr sagt, das ist so mein Vermögen.
Ja, weil es viel zu wenig dann auch wäre.
weil man das ja gar nicht, ja, es ist also nicht tradable. So, und so ist ja bei mir genauso mit den eben genannten Anteilen. So, ich
100%ig. Wobei ich sagen würde, auch da muss ich teilweise widersprechen, ja, Instafo ist nicht automatisch tradable, aber dadurch, dass du eine Firma hast, die seit 10 Jahren im Markt ist, ihr seid cash-positiv.
Nee, wir sind nicht cash-positiv.
Hattet ihr nicht Phasen, wo ihr schwarze Zahlen geschrieben habt?
Hatten wir ja, aber aktuell nicht, ja.
Lange Rede, kurz, ihr habt eine 10-Millionen-Runde gemacht. Ihr werdet noch mal eine Runde machen können. Und deswegen, teilweise tradable sehe ich.
Ja, sehe ich nicht so. Also, ja, okay. Und ich würde das nie mit einrechnen, weil dann würde ich sagen, keine Ahnung, ich bin 10 Millionen schwer oder was auch immer.
Okay, verstehe.
Und das ist halt einfach so, aber, das, ist nicht die Wahrheit. So, das ist, Und ich finde, das ist zum Beispiel was anderes, wenn irgendwie klar, du bist irgendwie an der Börse oder du hast irgendwie eine Position, also zum Beispiel auch, guck dir einen Celonis an, guck dir einen Personio an, die sind irgendwie dann bewertet bei plus 10 Milliarden, kriegen die aktuell noch? I don't know. Ja, sind da Lickprefs mit drauf? Wer kriegt zuerst irgendwie sein Geld, wenn was verkauft? Also so viele Dynamiken.
Hast du Darlehen mit drin, die einen Vorrang haben, bla bla bla.
So viele Dynamiken, die da mit draufstehen. Und ich glaube schon, was ich gemerkt habe, was für mich auch in meinem Lebensstil den Unterschied gemacht hat, ist Cashflow.
Richtig.
So, ich meine, Carsten hat ja auch seit Jahren eine profitable Company. Und ich glaube, das gibt dir einfach in der Sicherheit, gibt dir das viel mehr Sicherheit, je nachdem, wie viel Cashflow du hast.
100%.
Oder ob du, und wenn du halt kein Cashflow hast, macht dich das...
Das ist ein guter Punkt. Ich finde, so ein permanentes Einkommen. Ja?
Das Wichtigste.
Egal, entweder hast du ein schönes Gehalt oder du hast eine gut laufende Firma, die dir Gewinne ausschütten kann. Das ist was ganz anderes, wenn du immer nur Deals machen musst. Weil jetzt auch unsere Immobiliengeschäfte. Ja?
Horror.
Das haben wir dann komplett einstellen müssen, als die Zinswende kam. Ja? Weil das einfach nicht mehr funktioniert hat. Ja? Wir sind von Nullzinspolitik auf 5% hochgegangen. Da hat sich nichts mehr gerechnet. Ganz viele haben sich die Finger verbrannt, sind Konkurs gegangen. Ja? Wir haben es zum Glück echt noch rausgedreht, haben dann ein paar Jahre nichts gemacht, fangen jetzt wieder an, weil der Markt wieder spannend wird. Ja. Aber wenn das dein einziges Business ist, dann bist du ja jahrelang tot. Und wenn dann vielleicht noch an den letzten Deals, und das ist ja in der Regel immer so, dass die Deals immer größer werden, weil du die Gewinne nimmst, machst einen größeren. Das ist so klassisches Bauträger-Business, dass die dann irgendwann am letzten Projekt hops gehen. Benko zum Beispiel, der war auch Milliardär angeblich, ja, jetzt hockt er im Knast und klebt Tüten, ja, und hat die
Zinsflut hinter... Klebt Tüten, was heißt das, der klebt Tüten?
Ja, die müssen irgendwas schaffen im Knast, immer bringen sie Nummernschilder oder kleben Tüten, weil in Österreich kleben sie, glaube ich,
eher Scheiß,
Tüten.
Bauen die, kleben die im Knast.
Ja, klar, der Uli Hoeneß war in der Wäscherei.
Wir müssen kurz zu unserem voll tätowierten, gesichtstätowierten Producer gucken. Warst du schon mal im Knast? Weißt du, ob die im Knast Tüten kleben?
Also du kannst zum Beispiel auch... die Knackis im Knast engagieren für irgendwas. Du kannst die auch engagieren als Firma, kannst sagen, gewisse Arbeiten vergebe ich an die Justizanstalt.
Weißt du, warum Carsten es weiß? Da muss er keinen Mindestlohn zahlen.
Das ist eine gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage. Also ich glaube, du musst wahrscheinlich schon zahlen, aber ich glaube nicht, dass die ihn bekommen.
Der Carsten hat mal zu mir gesagt, dass der Mindestlohn das Beschissenste war, was für ihn kam.
Nee, Mindestlohn ist mega. Ich finde das super. Nur die müssten auch die Freigrenzen, also 535 Euro erhöhen auf 600-700 Euro, weil das kapieren die nicht. Wenn ich jetzt den Mindestlohn um 20% erhöhe, wir haben ja ganz viel 535 Euro Beschäftigte, dann verdient er ja nicht mehr, der arbeitet nur weniger. Richtig. Das heißt, bei mir geht Kapazität verloren.
Genau.
Das heißt, ich habe zwei Probleme. Ich brauche eigentlich mehr Leute, um die gleiche Arbeit zu machen und muss mehr bezahlen. Sinn wird es machen, dass man dann auch sagt, 20% Mindestlohnerhöhung, dann fahren wir aber auch die Grenze 20% nach oben, dass der Arbeiter auch 20% mehr verdient. Das ist aber politisch nicht gewollt, weil man ja aus diesen Minijobs raus will. Man will die ja zu Festangestellten machen, was aber nicht funktioniert. Das ist totaler Irrsinn. Aber ein Exkurs.
Also die politische, steuerliche Situation, also brauchen wir nicht drüber reden in Deutschland. Miserabler geht's nicht.
Es sind einfach nur ein paar Kleinigkeiten. Du merkst halt, dass keine Unternehmer in der Regierung sind.
Ja, das
und auch nicht im Bundestag. Das ist ein großes Problem. Wer wird ein Politiker, Beamte und Lehrer? Und Juristen,
das würde ich jetzt drauf so nicht haben. Sagen. Wir haben auch tatsächlich ein paar ausgebildete Politiker, wo ich auch irgendwie Fan von bin. Will auch nicht sagen, wer. Aber du hast schon recht, der Großteil leider. Aber das ist halt immer die Frage, von wem wirst du gewählt? Ist tatsächlich dein Wählerstamm auch der Unternehmerstamm, der dich wirklich reinwählt? Oder ist es tatsächlich der breite Deutsche? Der breite Deutsche ist kein Unternehmerprofil. Der breite Deutsche ist glaube ich, einfach angestellt.
Nein, aber das
so würde
Problem
ich
das
Homo economicus der Deutschen beschreiben.
Das Problem ist so, dass du als Unternehmer du nicht die Zeit hast, in die Politik zu gehen. Und du kriegst zu wenig Geld, um zu wechseln. Als Lehrer, als schlechter Jurist, ja, als irgendein Gewerkschafter.
Nee, sehe ich nicht so.
Da ist das, guck dir mal an, wie viele ehemalige Beamte, Lehrer und so weiter im Bundestag sitzen und wie viele Unternehmer, die sag ich mal, auch ein betriebswirtschaftliches Studium haben, die mal in der Unternehmensberatung Partner waren.
Friedrich Merz beispielsweise, der war bei
BlackRock.
Genau, aber erst danach. Der war Politiker, so, dann
genau,
zu BlackRock,
ist
dann wieder
das Thema.
Zurück.
Ich hätte mich dieses Jahr, glaube ich, getroffen mit ehemaligen IBM Deutschland-Chef Erwin Staudt. Und der ist bei der SPD und der hatte mir gesagt, so,
wieso hast du dich mit ihm getroffen, kurz für den Kontext?
Woher kennst du den? Wir haben uns auf einem gemeinsamen Event kennengelernt und dann haben wir gemeinsam essen.
Ach krass, denn krass ist das, dass er sich die Zeit nimmt?
Super sympathischer Typ und der ist in der SPD und der hat gemeint, diese Karriere, du musst halt ganz früh die Flyer schon verteilt haben. dass überspitzt kennt, gesagt, ja, dass du hoch, dass du da hochkommst in der Partei. Und das ist halt da oftmals das Problem, dass auch selbst, und ich glaube, es gibt genügend Unternehmer, auch einen Tarek Müller von About You, der sagt, er will in Hamburg Bürgermeister werden, die da in irgendeiner Art und Weise eine politische Ambition haben. Aber es ist, glaube ich, nicht einfach mal so, dass du sagst, wie jetzt einen Trump in Amerika, ne, will nicht sagen, dass ich das gut heiße, nur als Beispiel, yeah, dann sagt so, hey, ich gehe jetzt mal irgendwie in die Politik und dann irgendwie Spendengelder und so weiter. Das ist ja in Deutschland ein viel politischeres System.
Brauchst du auch eine Hausmacht. Du kannst ja nicht einfach in die Partei reingehen, wenn du keine, genau, Basis innerhalb der Partei hast, die dich
trägt. Das finde ich aber auch so pervers eigentlich, dass du dir überlegst, habe ich auch mal mit jemandem drüber gesprochen, der in so jungen Unionsdingern drin ist und so weiter und so fort. Du musst ja wirklich eigentlich mit 18 rein und wie in einer Sekte da mitmachen, dass du erst deinen kleinen Wahlkreis bekannt bist, dann noch was. Ich finde das pervers. Und dann musst du dir mal auch gucken teilweise, welche Personen da auch dann drin sitzen, die sich halt den ganzen Tag dann mit drum beschäftigt haben, gewählt zu werden.
Ja, ich glaube, wir sitzen politisch da schon in der Sackgasse, weil auch die Incentives von der Partei geht halt oftmals nach den Wählergruppen. Und die Wählergruppen sind halt, haben wir demografisches Problem, werden immer älter. Die Jungen dürfen noch nicht wählen, was ja auch zu Recht ist, also wenn sie nicht volljährig sind. Und das führt halt oftmals so, dass nach den Interessen der Wählergruppen gehandelt wird, weil dann halt die Legislaturperiode so kurz ist und die dann immer wieder schauen, wie komme ich dann halt wieder in die nächste. Und da bin ich mal gespannt, wo uns das hinbringt. Aber
Lafontaine hat mal gesagt, du kannst keine Wahl gewinnen ohne Rentner und Arbeitslose.
Ja, wobei man aber, finde ich, auch noch sieht, dass da, also man sieht ja diese Indizes, dass, ich bitte keine Statistik jetzt, aber dass sehr viele junge Menschen auch die Linke zum Beispiel gewählt haben. Also du hast ja ganz viele Korrelationsgefälle zum Beispiel.
Ja, aber das ist zum Beispiel relativ klar, weil einmal sind die extremen Parteien stärker auf Social Media, weil die auch die Aussagen besser polarisieren. Ja,
ist so.
Und die Linken sind sehr stark. Genau, und die Linken sind sehr stark auf Social Media und viele auch, die sagen so, hey, mit der AfD habe ich eher ein rechtes Spektrum und ich möchte dann eine Gegenpartei und deswegen gehe ich eher auf die linke Seite. Und es ist ja beides, also beides ist eine Extreme.
Für mich geht auch, also das sage ich ganz klar, für mich geht kein Extremismus, für mich geht es gar nicht klar und ich finde, es gibt zu viele Elemente, ganz klar wie in der AfD, aber auch in der Linke, für mich zu viele Elemente, die zu extrem sind. So Beispiele zum Beispiel immer dieses, alle Milliardäre müssen quasi gestürzt werden, dieses Gedankliche. Man könnte doch viel geiler einfach sagen, auch ich finde linke Politik auch sehr interessant und auch teilweise sehr gut und Elemente sollten da reingebracht werden, zum Beispiel, dass du einfach sagst, wie kriegen wir das hin, dass wir die Steuerlast so steuern als Beispiel, dass kein großes Unternehmen mehr dazu gezwungen ist, Steueroasen wie in Irland und sonst was oder auch so Schweizer Systeme zu nutzen. Zieh sie doch rein mit attraktiven Paketen, da machst du doch linke Politik, dass du viel mehr Steuern auch wieder reinholst. So Gedanken, also nur Grundgedanken. Klar, es ist eine Milchmädchenrechnung, die so einfach nicht aufgeht. Da wird mich auch jeder jetzt zerfleischen. Aber ich finde es viel schöner, wenn man diesen gemeinschaftlichen Gedanken mehr nach vorne bringt, anstatt genau das, was du gesagt hast, diesen extremen Gedanken, Hauptsache auf Klicks. Das ist so schade.
Ja, aber was auch ein Problem ist, also bei jungen Wählern, warum die eher nach links tendieren, wenn du noch kein Geld verdienst und keine Steuern zahlst, ja, dann ist es auch leicht, ja, zu sagen, hier, die Leute müssen höher besteuert werden, sel und jenes. Wenn du mal selber in die monetäre Verantwortung kommst, ja, dann siehst du halt, warum soll ich so viel Steuern zahlen, wenn andere nur auf der Couch hocken den ganzen Tag, ja. Das heißt, dein Fokus verändert sich auch im Alter ein bisschen. Manche bleiben so, aber ich finde, bei den Jugendlichen merkst du ganz stark, dass die oft in die ein oder andere Richtung tendieren. Ja, links oder rechts. Ja, also das finde ich schon interessant. Das verändert sich aber wieder. Das siehst du ja auch im Wählerverhalten. Ja, also, dass die jungen Menschen am Anfang extrem grün sind, was ja erstmal positiv ist, ja, naja, ökologisch unterwegs sind und so. Aber auch das sich dann verändert, wenn sie auf einmal merken, oh, ich kann mir jetzt hier eine geile Karre kaufen, die 25 Liter verträgt, ja. Aber der ist halt geil, dann ist auf einmal das Grüne gar nicht mehr so wichtig. Wenn du halt 16 bist und nur Fahrrad fahren kannst, dann sagst du, jawohl, Verbrenner aus. Ist immer so ein bisschen.
Ja, ich glaube auch, dass deine politische Meinung sich ändert. Ich glaube auch, dass dieses Bild, was in Deutschland gesät wird, also das kenne ich noch von meinen Großeltern. Ja, wenn du selbstständig bist, willst du die CDU. Und wenn du angestellt bist, dann willst du die SPD. Das ist so dieses Bild, was diese alte Generation irgendwie noch mitgebracht hat, was sogar an mich weitergegeben wurde. Aber ich sag, ich finde es auch voll fein, Seine politische Partei regelmäßig auch zu wechseln, weil sich auch die Themen wechseln.
Ja, aber du musst ja sehen, dass die meisten, und das sind ja auch ganz klar, ist ja mittlerweile auch ganz klar bewiesen, die kennen ja gar nicht den Inhalt der Partei, die wählen ja eher nach dem Branding. Und da geht es ja weniger drum, hey, was machen die wirklich inhaltlich, unfassbar, sondern ist mehr, was ist das
Marketing. Wenn du den Wahl-O-Mat machst, kommt bei fast jedem SPD raus, FDP raus und kaum einer wählt sie.
Ja, das stimmt. Tatsächlich fast jeder hat FDP. Ich hatte auch FDP im Wahl-O-Mat, außer bei so ein paar also Sozialdebatten. Aber auch die FDP hatte mal zu einer gewissen Zeit, als der Lindner noch da war, hatten die auch mal so einen Punkt, dass die FDP die Partei war, die dem unteren Teil des Mittelstandes am meisten Steuern gespart hätte. Obwohl dieses Stigma ja von dieser linksseitigen Politik dann eher darauf gezählt wurde, ja, nee, die FDP würde quasi euch ausrauben, das wäre die Partei nur für die Reichen und Schönen. Das ist einfach schade. Lest doch einfach mal, Leute, das Einzige, was ihr hier machen sollt, ist der einzige politische Tipp. Lest die Parteiordnung, lest das Programm, lest, was die machen wollen.
Aber mal darauf zurückzukommen, das haben wir so ein bisschen verloren, weil das auch so ein Thema in unserem Podcast ist. Ne? Du hast ja auch super früh angefangen, dich selbstständig zu machen und das geschafft, Leute davon zu überzeugen, in dich zu investieren. Ne? So ähnlich wie ich in Max investiert habe, habe ich ja damals auch in dich investiert. Du warst sogar noch jünger, ich werde nie vergessen, mit deinem Einstecktuch. Das ist so immer noch in meinem Kopf.
Wie alt war er da?
Ich war 22.
22.
22 kamst du mit Sakko und Einstecktuch.
Ja,
und warst immer gut aussehen und immer gut gekleidet.
Ich habe ja nur alle Studien bei der Allianz gemacht und das war der erste Anzug, den ich mir da gekauft habe, weil da muss ich ja schick auftreten.
Bei der Allianz?
Genau, und da hatte ich meinen Anzug und den habe ich mir damals für die Allianz gekauft und ich glaube, das Hemd, das war so ein weiß-rotes, das hatte ich noch vom Abiball.
Ist das geil.
Und das Einstecktuch?
Das hatte ich auch vom Abiball.
Mega. So kam man rein.
Und Carsten war in Golfklamotten, so weißer Short und
der hat immer weißer.
Ich hab eine halbe Stunde, dann habe ich Abschlag.
Wie kamst du an den Typen?
Über einen damals gemeinsamen ehemaligen Bekannten.
Der hat mein Family Office angesprochen. Das hatten wir im vorletzten Podcast, wie man an Investoren rankommt. Der hat mein Family Office angesprochen und hat gesagt, habt ihr nicht irgendeinen in der Bank, der ein bisschen risikobereiter ist, der Lust hätte, da mal in so ein Startup zu investieren. Wir haben ja zwei frische Jungs.
Bitte? Anfangsbuchstabe der Person?
Vom Family Office.
Nee, von dem Typen, der ich
vernetzt. Kennst du nicht?
Achso, kenne ich nicht.
Nee.
Ich habe gedacht, ah.
Nee. Und so sind die auf mich gekommen und da habe ich gesagt, ich höre mir das mal an. Und da war ich halt gerade auf dem Weg zum Golfplatz. Und da habe ich gesagt, ich höre mir das mal an, übermorgen. Also ich war dann an dem Tag auf dem Weg zum Golfplatz, weil ich dachte, ob das was wird.
Ja, ja.
Und das war genau der Punkt, was ich schon so oft erzählt habe. Ich habe gar nicht verstanden, was die machen wollen. Ja, aber ich fand den Chrissy irgendwie cool. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, und das ist, glaube ich, auch genau das. Ich glaube, du strahlst es halt aus, dass man dir da vertrauen kann. Und ja. Ich habe den Hunger gespürt. Und das ist ja auch so ein Grundthema, was wir haben. Ich liebe hungrige Menschen, die Bock haben, was zu machen. Ja. Und genau, was du sagst, dass du so Partys veranstaltet hast, gemacht, das zeigt ja, dass du nach vorne willst. Ja. Du hast ja auch schon 1000 Sachen gemacht, Max. Ja. Und das war auch bei mir so ein Thema.
Du warst auch immer umtriebig, Chrissy, weiß
ich. Genau, und dieses Umtrieb, da habe ich gewusst, der wird es irgendwie hinkriegen. Und habe ich mir auch gedacht, und wenn er das nicht hinkriegt, dann kriege ich was anderes mit ihm hin. Aber irgendwie werde ich mit dem Jungen Geld verdienen.
Und jetzt macht er so viele Sachen zusammen.
Ja, und das war schon so. Also ich meine, habe ich Carsten auch ganz oft schon gesagt, das war für mich schon ein riesen Sprungbrett. Ne? Und ich glaube, gibt da niemanden, der mich so früh, auch wenn ich damals beim Alfred noch gearbeitet habe, aber von dem wirklichen Support, der mich wie Carsten so supportet hat. Und das ist halt mittlerweile so, wenn so für mich ist so, Carsten könnte mir morgen sein ganzes Vermögen überschreiben und ich würde so tun, als wäre es mein eigenes und so darauf aufpassen. So
100%.
Die Sachen, die wir haben, ich werde es nie vergessen, bei mir stand nie das Thema mein eigener Profit im Vordergrund. Ich glaube, ich habe bei vielen Sachen, die ich früher gemacht habe, für das, was ich den anderen Leuten gebracht habe, tendenziell eher
zu wenig verdient.
So. Und es war aber für mich, mir wurde es dann mit der Zeit, dass ich auch gesagt habe, so, hey, ne, ich will dann auch irgendwie meinen Teil. Für mich war immer wichtiger zu sagen, ich kann Dinge schaffen. Und für mich war das so, ich hatte da nie das Gefühl, also ich wollte immer Freiheit. Freiheit ist mir wichtig. Und das Vertrauen.
Deswegen ist
das und
Wieso? Nee, ich glaube nicht, dass er deswegen Single ist. Ich glaube eher, weil er hat einfach
hohe Ansprüche. Machen wir eine andere Folge
drüber. Er hat einfach hohe Ansprüche, period.
Da kommen wir heute noch drauf.
Und das Vertrauen dann auch irgendwie zurückzahlen. Ne? Und das ist halt mittlerweile auch so, wenn wir Dinge gemeinsam auch gemacht haben. Ich werde es nie vergessen, als wir angefangen haben, wir haben nicht nur eine Firma, wo wir in Startups investieren, sondern auch eine, wo wir in VC-Funds investieren, also in Venture Capital Fonds.
Wie heißt die?
Heidel LP.
Heidel Venture LP Invest.
Warum LP?
Limited Partner, weil du in den Fonds immer der Limited Partner bist. Also es gibt General Partner, das ist der den Fonds führt operativ.
Ja, genau.
Und dann gibt es die Limited Partner, die hinten dran das Geld geben.
Ah ja.
Genau. Und da haben wir knapp einen 8-stelligen Millionenbetrag jetzt aktuell allokiert.
Wie viele Stellen?
8.
Achtstellige Millionen, sondern
8-stelliger Betrag.
Also fast 10 Millionen.
Ey, Digga, 8-stelliger Millionenbetrag, what?
Das wäre mein halbes Vermögen. Oh Gott.
Nee, es war ein Viertel, aber ist okay. Ja.
Und ich werde es nie vergessen,
ich bin mal gespannt, wer das daheim ausrechnen
kann. Wir hatten Wir haben in ein Startup investiert, Codesphere, das ist auch einer unserer besten Investments bisher. Und dann hatten wir so ein Closing-Dinner und da kam damals der Fonds, der auch mit uns damals investiert hat, ich glaube 2021. Und wir waren essen und da meinten die in Karlsruhe so zu mir so, hey, wir machen jetzt auch demnächst unseren Fund, willst du da mit dabei sein? Nicht so, hey, nee, ich habe kein Geld. Genau, ich hab kein Geld. Aber ich kenne ein paar Leute, die das, für die das eventuell spannend war. Weil ich immer so dann auch mitgedacht habe, wenn mir jemand was angeboten hat, war ich immer so, ich habe selber gerade irgendwie noch kein Geld, aber das Geld habe ich hinten dran und wenn das eine gute Opportunity ist, dann supporten die das. Und dann habe ich einen Carsten angerufen, also hey, ich habe was, das könnte was für dich sein. Ich wollte es gar nicht gemeinsam was machen. Ich glaube, das könnte was für dich sein, ich finde das irgendwie ganz spannend. Und dann meinte Carsten zu mir, oh, ich habe keine Lust, mich da irgendwie drum zu kümmern, aber lass uns doch gemeinsam irgendwie eine Company machen. Rufst du noch Alfred?
Vor Instafo noch?
Nee, es war 2021.
Okay.
Fragst noch Alfred und Achim, soll jeder 1 Million geben und dann haben wir erstmal 3 Millionen. Und ich dachte, oh ja, gute Idee. Und dann weiß ich noch ganz genau, habe ich den Achim angerufen und sage, du Achim, wir wollen hier in Startup investieren, Carsten 1 Million, da meinte ich so, bist du auch noch mit dabei? Also ungelogen, es war 5 Minuten Telefonat. So 1 Million, ja, bin dabei, okay. Alfred angerufen, du Alfred, Achim und Carsten sind auch dabei, jeder 1 Million, dann
Bin ich auch dabei. Mit. Der ruft mich ja immer an, bist du dabei? Ich sage, ja, dann mach ich's auch.
Also war wirklich, ich hab mit allen zusammen keine halbe Stunde gesprochen.
Hat er 3 Millionen
gehabt. Und dann waren da 3 Millionen zusammen. Und das ist auch so, mich hat bis heute, also.
Das ist so ein geiles
Real-Clip. Mich hat ja bis heute keiner auch von denen irgendwie gefragt, wie da der Stand oder so ist. Also das ist halt blindes Vertrauen.
Die 3 Millionen irgendwie auf seinem Konto und.
Deswegen hat er ja vorhin gesagt, er ist Millionär.
Genau. Wie viele Millionen hat er? 3?
Ich bin Millionär, aber hab nur 3 davon.
Und so ist halt, wo halt die Leute auch wissen, und da hat das eher, würde ich sagen, das Vertrauen sich gefestigt, dass sie einfach wissen, so, hey, ich kann dir blind vertrauen. So, und ich werde um die Sachen, wenn dann auch irgendwie, hab das vorhin so lustig erzählt, auch mit Waldorf, das war echt schlaflose Nächte, weil wir nicht wussten, hey, klappt das nicht, verlieren wir da Geld. Und ich war so, ich bin dann halt wie so ein Löwe und ich kämpfe dann bis zum Ende und ich hasse halt zu verlieren. Also ich
verliere. Das muss ich sagen, das hat der Chrissy erzwungen, den Erfolg. Ich glaube, jeder andere hätte abgekackt. Wir hatten sogar überlegt, ich muss mal überlegen, wenn wir gebaut hätten, dann hätten wir nochmal, hätten wir 20 Millionen an der Backe gehabt. Und wenn es dumm gelaufen wäre, kriegst du es nicht verkauft. Ja. Und dann steht das Ding da und du stehst dafür bei der Bank komplett gerade. Haben wir zum Glück nicht gemacht. Aber da hat er echt gekämpft und das war, glaube ich, 5 vor 12, dass wir das Ding weggedreht haben.
Das Thema ist,
deswegen mag ich die Holländer.
Wir hätten bauen.
Aber die haben gekauft.
Wir hätten halt bauen müssen, weil wir hatten ja einen Mietvertrag. Und wir wussten, wenn wir keinen Mietvertrag haben, dann ist das ganze Ding wertlos. Aber die wollten halt einziehen zu einem gewissen Punkt. Und wenn wir nicht gebaut hätten oder jemand gefunden hätten, der das kauft und baut, dann wäre das halt komplett auf 0 runtergelaufen.
Krimi.
Also ein Tipp an euch draußen, mit Immobilien-Deals erst anfangen, wenn ihr schon ein bisschen Geld auf der Kante habt. Weil das kann schnelles Geld bringen, kann aber auch noch schneller einen Ruin bringen.
Das ist krass, dass du das jetzt sagst, weil ich zum Beispiel, ich habe meinen ersten Immobilien-Deal jetzt auch mit euch gemacht. Ich habe davor nicht angefangen, Wohnungen zu kaufen oder sonst was.
Ist ja gleich mit den Besten zusammengekommen.
Ja, ist auch so. Nee, ich meine, wir haben ja wirklich, also sorry, München, Nymphenburg, dieses Mehrfamilienhaus da, also besser kann man ja gar nicht einsteigen. Aber das hast du auch ganz am Anfang immer zu mir gesagt, Max, überleg dir gut, wenn du jetzt anfängst, dein Vermögen auch noch in Immobilien reinzustecken, dass du eigentlich, weiß ich nicht, kleine Wohnungen, so hast du immer das Thema mit der Eigentümergemeinschaft. Och,
das und Eltern.
Und deswegen sagst du ja immer eigentlich blockweise kaufen. Das ist so ein schlechter Tipp für da draußen. Ne?
Was? Das ist der mega geilste
Tipp. Ja, ich mach's doch auch.
Geht nie zum Elternabend, lasst euch nie zum Elternsprecher wählen, ja, und kauft nie eine einzelne Wohnung, am besten noch so ein 12-Familienhaus.
Nein, das stimmt nicht.
Das ist die Hölle.
Das stimmt nicht. Ich glaube,
einzelne Wohnungen?
Ja. Und ich glaube, ich würde es heute auch nicht mehr machen, aber man muss ja auch fairerweise sagen. Man muss ja auch fairerweise sagen, wie man anfängt. Kann ich ja nicht jeder sofort ein Mehrfamilienhaus holen.
Dann soll halt jeder vorher eine Firma gründen, ja?
Ich finde, Wohnungen zu kaufen, gerade in jungen Jahren, wenn man sich da einigermaßen gut einkauft, wenn man sagt, doch, ich bin ein bisschen bereit, Arbeit reinzustecken, ein bisschen die Miete zu entwickeln und ich habe da Lust drauf. Ich hätte heute keine Lust mehr drauf, aber ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Anfang,
ich sag, um Vermögen statistisch,
ich korrigiere mich, er hat vollkommen recht. Wenn du in einem,
auch immer noch anders. Ja, sag ich
erste Investition, aber ich rede ja langfristig. Also wenn du jetzt hingehst, ich kaufe mir da eine Wohnung, dann macht es mehr Sinn, sich vielleicht mit jemandem zusammenzutun, zu sagen, wir kaufen uns ein Mehrfamilienhaus mit 3, 4 Einheiten oder irgend sowas, wo wir keine Eigentümerversammlung haben, wo ich mich nicht mit irgendwelchen Leuten rumschlagen muss, ob jetzt das Licht im Flur 3 Sekunden länger brennt oder nicht oder wann die Mülltonnen geholt werden, ja, weil das echt mega nervig ist. Ja.
Und du aber es bringt doch an, also die reine Ertragsrendite, die du also geplant erzielen kannst, ist doch in Aktien viel geplanter.
Was du unter, also ganz
kurz Crashkurs. Allokation.
Genau, also ganz kurz Crashkurs. Einmal, du kriegst relativ günstig Fremdkapital von der Bank. Das bedeutet, sagen wir mal, du kaufst eine Wohnung für 200.000 Euro. Für 200.000 Euro, darauf bringst du 20.000 Euro EK, also 180 zu 20.
Wenn die Zinsen gut stehen, hast du recht. Wenn die Zinsen aber bei 3% stehen, sag ich, schlägt eine gute Dividendenaktie.
Nein, nein. Weil du auch, rechnen. Nein, du brauchst nicht rechnen. Also kannst du gerne rechnen, wenn du raus. Aber ich sag dir auch noch warum, weil du hast auch noch steuerliche Vorteile. Du hast Abschreibungen da drauf. Du kannst mittlerweile durch Gutachten, kannst du dir AFA runterschrauben, dass du eine höhere Abschreibung hast. Wenn du dann Geld noch reinsteckst, kannst du das auch direkt von den Steuern wieder gegenrechnen. Also Immobilien, wenn man bereit ist, ein bisschen Arbeit mitzumachen und man sagt, man hat ein ganz solides Einkommen, man kauft da 2-3 Immobilien, sorgt dafür ein Alter vor, ist das eine Top-Kapitalanlage.
Ich glaube, das ist so der Punkt, es gibt ja drei Arten von Immobilien. Es gibt die eine, in der du selber wohnst. Ich finde, auch wieder ein Learning, man sollte immer anstreben, in seinen eigenen vier Wänden zu wohnen.
Sagen ja ganz viele,
das schlechteste Investment überhaupt.
Genau, es ist das dümmste Investment, aber auch das beste zugleich. Dümmste, ökonomisch gesehen, aber einfaches Beispiel. Meine Eltern wurden aus ihrer Wohnung geworfen. Da war mein Vater schon über 60 und war schon Rentner.
Wie kann man denn über 60-Jährige aus einer Wohnung werfen?
Einfach kündigen, Eigennutz. Die haben gesagt, Tochter will einziehen, ich habe 3 Monate Zeit.
Du kriegst doch Leute, wie lange haben die denn da gewohnt?
Weiß ich nicht, 5 Jahre oder so.
Ach
so,
kriegst du okay. Raus.
Ja. Kriegst du locker raus. Eigenbedarfsklage.
Ja.
So, dann sitzen die da und dann haben die keine Wohnung gefunden, weil so alte Leute, keiner mehr vermieten wollte. Also habe ich denen eine Wohnung gekauft. Ja, kaufen konnten sie nämlich auch keine, weil die Bank einem 65-Jährigen keine Wohnung finanziert mit einer 30-jährigen Hypothek. Dann kannst du ausrechnen, warum das nicht funktioniert. So, wenn du da eine eigene Wohnung hast, die dir gehört, die abbezahlt ist und du gehst in Rente oder irgendwas, dann hast du zumindest schon mal dein Dach über dem Kopf safe. Das heißt, wenn du dann irgendwie noch ein paar Euro zusammenkratzen kannst für eine Tütensuppe, verhungerst du nicht und wirst nicht nass. Wenn du aber in Miete wohnst, die Miete wird dir erhöht, warum auch immer. Ja, guck dir mal, wo die Mieten gerade hingehen. Oder du kriegst gekündigt, dann musst du in einem Alter aus deinem Umfeld auch raus, wo dein Supermarkt, dein Friseur, dein Nachbar ist. Ja, das finde ich ganz schlimm. Also ich finde dieses Damoklesschwert, dass ich gekündigt kriege, die Wohnung, das finde ich total krass.
Ja.
Ich finde das ganz schlimm. Deswegen kündige ich auch, ich habe noch nicht einen Mieter gekündigt, weil ich das total unsozial finde.
Ja? Du lässt kündigen.
Bitte?
Du rufst dann meinen Bruder an, der geht dann mit dem Baseballspiel
hin. Nee, den Osan, wenn er wieder zugenommen hat.
Oh. Geil.
Also in einem Jahr.
Bei dem war wir auch zum Grillen.
Nein, aber nee. Das ist das eine. Ja. Also ich finde, du brauchst eine eigene Immobilie, in der du wohnst. Das ist das eine. Dann gibt es Immobilien zum Flippen, dass du sagst, ich entwickle die, ich kaufe die, mach die schön, verkauf die wieder.
Dafür brauchst du aber einen großen Geldbeutel, um zu
genau. füllen. Genau.
Du kannst auch eine einzelne Wohnung mit anfangen.
Genau, du kannst ja kleiner anfangen. Ja, kaufst du eine Wohnung, machst du schön, verkaufst sie. Kannst du 30%, 40%, 50% machen. Aufs EK sind es fast immer 100%.
Und nicht Rendite. Nur schön, sondern entwickelst du auch noch die Mieten und so.
Genau.
Da gibt es schon Möglichkeiten.
Das ist das. Oder, dass du sagst, ich lege mir ein Immobilienportfolio an fürs Alter, dass ich einfach ein stabiles, immer wie beim permanenten Einkommen habe. Wenn du sagst, ich habe jetzt ein Mehrfamilienhaus mit 3-4 Parteien, ist abbezahlt.
Hast du ein Mehrfamilienhaus?
Vielleicht sogar mehr als eins. Und dann kriege ich daraus die Miete. Dann habe ich ja, was ist eine Aktie, die kann abstürzen, die kann keine Dividende zahlen. Wie viele Crashs haben wir schon gehabt? Ja?
Ja, ja.
Aber wenn du ein Haus in einer guten Lage hast, ich sage jetzt mal.
Ich sage, es ist eines der wichtigsten Bestandteile auch in ein diversifiziertes
Portfolio. Voll, dann hast du ein permanentes Einkommen.
Wir sehen ja auch, dass die Immobilienkrise gezeigt hat, dass es kritisch sein kann,
alles Immobilien zu hauen. Es gibt keinen einfachen Weg als Vermögenszuwachs mit Immobilien.
Und auch keinen, um mehr Geld zu verlieren als mit Immobilien.
Richtig.
Und auch keinen schnelleren Weg reich zu werden als mit Immobilien, weil du
und
halt.
Arm und in den Knast zu kommen.
Weil du halt leveragen kannst. Also.
Tüten kleben,
ja. Ja, gut, dann lass uns doch nochmal ein paar Immobilien kaufen. Wir haben doch alle EK.
Da gibt's die 3 magischen Worte: Lage, Lage, Lage.
Chrissy, du kennst doch Leute.
Nein, aber das nochmal wirklich zum Exkurs.
Ja. Nee, ist spannend.
Ich finde es entspannt, wenn man das schafft, so weit zu kommen in seinem Leben, dass man, sag mal, eine Wohnung für sich hat und vielleicht noch eine hat, die man vermieten kann, dann zahlst du keine Miete und kriegst Miete und dann bist du schon mal ziemlich safe fürs Alter.
Dann hast du eine gute Fuck-You-Haltung. Die Fuck-You-Haltung, kennt ihr diese Filmszene, wo der sagt, hol dir einen unverwüstlichen Prius, Toyota Prius, hol dir eine 2-Zimmer-Wohnung, die abbezahlt ist und noch irgendwas, irgendwie guck, dass du eine ewige Dividende von 3.000 Euro hast und dann hast du die Fuck-You-Haltung. Von dieser Haltung aus kannst du alles in deinem Leben machen, was du willst. Du hast jetzt gesagt, Immobilien ist so ein Steckenpferd von dir, Luxusreisen sind ein Steckenpferd von dir.
Also ganz zu sagen, ich habe weder gesagt, Immobilien sind ein Steckenpferd noch sind
Luxusreisen. Ja, du bist in Immobilien Reisen investiert und bist absolut pro Immobilie und Long.
Genau, aber es würde ich sagen, kein Steckenpferd. Ich glaube, ich könnte, wenn ich mich voll und ganz auf Immobilien.
Wie nennst du das dann, wenn du Immobilienbestand hast und für mit uns gemeinsam krasse Projekte in München aufsetzt, dass das kein Steckenpferd von dir ist? Was?
Nein. Ich mache daneben her.
Ja, aber trotzdem
ist es irgendwie sagen, ein Steckenpferd. Das Hauptsteckenpferd, das kam viel zu kurz, ist eigentlich wirklich das Startup-Investments.
Natürlich.
Weil der Chrissy einen unfassbaren Dealflow hat. Ja, du bist ja wie so ein Trüffelschwein.
Genau, also für mich ist, also vielleicht um das nochmal kurz einzuordnen, wenn ich meine Zeit alle allokiere, so aktuell ist gerade mit einem Immobilien ein bisschen mehr, weil da ein paar Sachen
prozentual
werden müssen. Also gefühlt normal unter 10%.
Mhm, deshalb 5%.
So, genau. 80% ist oder 75% ist in Staffo und der Rest sind dann die in Fund- und Startup-Investments, die auch direkt auf in Staffo wieder positiven Impact haben. Entweder die werden irgendwie Kunde, ich kenne dann die Leute, ich habe irgendwie anderen Zugang
dazu. Wir sind ja auch Kunde.
Wir sind auch Kunde.
Rising Q ist
Kunde
von Instafo. Instafo,
wir können Firma. Tatsächlich auch mal mit Chrissy drüber reden, ob der Podcast eine Folge von Instafo gesponsert wird.
Oh, da muss er mit dem Chairman reden.
Schwierig.
Oh fuck, der Chairman.
Budgets sind tight.
ey Mann, wir haben über 500 Zuhörer.
Und genau, so dementsprechend würde ich nie sagen, dass es mein Steckenpferd ist. Ja. Ich glaube, wenn ich und ich glaube auch dieses das ganze Tech-Umfeld ist mit eins der kompetitivsten Bereiche überhaupt.
Siehst du dich als Tech-Unternehmer?
Ja.
Krass, ich hätte dich als HR-Unternehmer gesehen.
Ja.
Ist ja also, komplett techlastig.
Nee, ist es voll techlastig.
Ich habe auch nichts mit den ganzen HR-Themen zu tun. Es ist nicht mal so, dass ich sage, ich habe auch keine Passion zu HR-Themen. Für mich geht es darum, ich bin nur gut.
Hast du nicht mal einen Podcast über HR gemacht?
Ja, deswegen mache ich ihn nicht mehr. mir geht es darum, mit coolen Leuten und guten Leuten, wo ich ein tolles Vertrauen habe, mit denen eine Challenge und Sachen aufzubauen. Und ich würde auch mit meinem Team morgen was anderes machen, wenn es irgendwie das nicht mehr geben würde. So, ich hänge nicht an der Thematik. Ich will. Für mich ist das Leben auch im Unternehmer, deswegen mache ich so viel, weil für mich ist es wie so Super Mario, so verschiedene Level durchspielen. Für mich ist es wie ein Spiel und ich will eine Herausforderung, ich will es irgendwie lösen und wenn ich es irgendwie gelöst habe, ist mir langweilig, dann will ich irgendwie zum nächsten. Und das ist so ein bisschen wie
ich da. Dafür bist du aber schon lang bei Instafo, ne? 10 Jahre?
Ja, 10 Jahre. Genau, und ich glaube, zum Beispiel dadurch, dass ich auch immer wieder in andere Sachen mit reinschnuppern kann, habe ich halt auch die Abwechslung.
Ah ja.
Und das ist so für mich schon
ein. Dein Beirat hält dir halt den Rücken frei, ne?
Und das ist.
Carsten ist Beirat von Instafo Vorsitzender, ne?
Ja.
Stimmt.
Und das ist schon so eine Sache, die da für mich extrem wichtig ist. Ich hatte auch mit Instafo, wir hatten so harte Zeiten. Die Leute denken ja immer, wenn das irgendwie jetzt zu so sehen, wow, und Erfolg und alles irgendwie toll. Ich hatte halt wirklich schlaflose Nächte. Und es ist schon so. Ich meine, Carsten hat das Sparfall gesagt, ich bin nicht Single, weil ich zu viel Zeit, weil ich zu viel arbeite. Aber es ist für mich schon so, dass ich da sehr, sehr viel Zeit aktuell rein investiere, weil ich gesagt habe, für mich ist das jetzt die Phase, wo ich was irgendwie aufbauen möchte. Und da kommt auch wieder eine andere Zeit. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es aber auch, und das habe ich mittlerweile auch verstanden, ist es auch ein Teil von einem Risiko, weil ich fühle mich ja in dem wohl. Also wenn ich jetzt irgendwie zu Hause sitze und ich habe irgendwie 3-4 Stunden, dann arbeite ich halt, weil ich da genau weiß, was ich irgendwie machen kann, habe ich irgendwie neue Ideen.
Aber ich finde ganz kurz, das ist ein geiler Punkt, was du sagst, weil ich arbeite ja auch nicht, ne? Weil ich sage, das ist ja mein Hobby. Ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht und bei dir ist das ähnlich, Christoph. Und ich glaube auch, deswegen bist du noch so lange bei Instafo, weil bist du den ersten Investoren, also Alfred, mir, Achim und so weiter, noch ein bisschen verpflichtet, dass du sagst, wir haben in dich investiert und nicht in Instafo. Deswegen will er es auch zu Ende bringen, ja, und das haben wir jetzt ja auch vor, die nächsten 2-3 Jahre irgendeine Lösung zu finden, ja. Eine Art von Exit oder sonst irgendwas, schauen wir mal, ja. Aber das andere ist ja auch, dass dir wirklich die Firma, der Beirat, so viel Freiraum lässt, auch wenn es da manchmal Kritik gibt von dem einen oder anderen, aber dass du dich entfalten kannst. Und man muss ja auch so das sagen, so du machst es ja quasi in deiner Freizeit. Ist ja nicht so, dass du sagst, ich arbeite bei Instafo nur 3 Tage und 2 Tage mache ich das. Du arbeitest 6 Tage bei Instafo und 3 Tage noch bei deinem anderen Krempel, ja. Und das ist das, was dich auszeichnet, was dir, glaube ich, auch Spaß macht und was dich auch frisch hält. Auch wieder für Instafo, weil auch dein Netzwerk, ne? Jetzt hast du ja wieder einen vom Louvre kennengelernt zum Beispiel, ne? Weil Chrissy vercheckt ja auch Bilder nebenbei, ne? Und das ist so
krass. Darf man sagen, was sie für ein Bild gerade vercheckt? Das wäre schon krass. Also es hat mir auch, ich habe es einmal jemandem erzählt, dass ein Bekannter von mir dieses Bild, ich habe nur niemandem gesagt, aber ich habe gesagt, nur den Namen von dem Künstler. Und das war eine Freundin von meiner Mutter. Ich habe meine Mutter getroffen in der Fromagerie hier mit dieser Freundin abends zum Käsefondue essen. Dann bla bla bla, dann hast du mir gerade diese Geschichte von diesem Bild erzählt. Und irgendwie kam man dann auf Künstler und ich gesagt, weißt du was, ein Bekannter von mir hat mit diesem Künstler hat ein Bild. Ja, genau. Da sag ich, nein, nein, der hat wirklich diesen Künstler, da hat er ein Bild von gekauft. Nein, Max, du vertust dich. Darf man sagen, was das für ein Künstler ist?
Weiß ich nicht, darf man das sagen.
Kann man sagen.
Du entscheiden. Ja, ist ein Rubens.
Ist ein Rubens. Die Jungs haben zu dritt einen Rubens gekauft. Einfach einen Rubens. Und ich finde, das ist so krank, dass ihr das zu dritt gemacht habt. Und noch viel krasser ist eigentlich die Geschichte daran, dass von eurem dritten Partner, der Papa, ja auch also sich mit Kunst sehr gut auskennt und das auch studiert hat, ne?
Er ist promovierter Kunsthistoriker.
Er ist sogar promovierter Kunsthistoriker. Ich wusste es, also das wusste ich jetzt nicht genau, aber ich finde das so crazy, dass der Typ. Wie, erzähl mal jetzt, wie kam das, Chrissy? Erzähl mal. Das finde
ich. Ja, ich glaube, bevor Sie nicht so ins Detail reingehen, aber da gab es auf jeden Fall mal eine Möglichkeit, was zu kaufen und zu irgendwie einem sehr guten Preis. Und,
du erzählst es so langweilig gerade. Die Geschichte ist so geil.
Die ist schwierig zu erzählen.
Okay, wir lassen es. Auf jeden Fall ist es krass, die Jungs haben Rubens gekauft und das finde ich halt auch wirklich beeindruckend, um jetzt den Haken dran zu machen an diese Rubens-Geschichte, was du alles so parallel machst. Und das hatte ich auch schon mal gesagt, das habe ich so
gemacht. Ja, also du wirst ja wirklich immer denken, damals war das wirklich so, die Person hatte die Idee, was zu machen, hat noch einen Mitinvestor gesucht, ich bin zu Carsten.
Aber sie gesagt, hat dich gesucht und das
nein,
ist das
Ding. Nein, wir sind sehr eng bei miteinander vertraut und die beiden kennen sich mittlerweile auch, damals waren die nicht
dicker
so gut.
Kumpel, ich genau. Kannte den anderen kaum.
Er aber trotzdem kaum. Hat er auch andere dicke Kumpels gesagt, und er hat einen Chrissy genommen und das will ich. Aber
weil er wusste, dass der Chrissy liefert.
Eben, genau. Eben.
Ist, und die Leute mit fünf Vertrauen, so auch mit Carsten, ich bin ja jetzt nicht, weißt du, es gibt Leute, die sind mit Absicht so mit Netzwerk, wenn jedes Mal die jemanden getroffen haben, machen die sich einen Reminder am nächsten Tag, dass sie nochmal schreiben, wie gut das ist. So bin ich ja nicht. Ich bin ja einfach nur von meinem Naturell so, wo, also jetzt meinen aus dem Kasten, ich bin mittlerweile ja sehr, sehr eng befreundet und meiner engsten Bezugsperson. So, aber das hat sich ja über die Zeit auch aufgebaut, jetzt über 10 Jahre. Ja. Und damals war es halt einfach so, dass er sagte, ich brauche noch jemanden, ich zum Kasten, sagt der Kasten, keine Ahnung, ich so, komm, vertrau mir, lass uns das halt irgendwie machen. Und so kam das dann zustande. Und ich glaube, das
ist
auch.
Die coole Story, sorry, ist, es war ja während Corona, ja. Deswegen war das Bild auch so billig, weil zu dieser Auktion keiner hingegangen ist. Die war aber auch online. Und das hat aber irgendwie keiner gerafft. Das heißt, da waren zwei Handels dort und ich online. Und das war an dem Tag, als meine Patenkinder, zwei von meinen Vieren, gerade Konfirmation hatten. Und dann mussten die in die Kirche und ich saß im Auto mit dem Laptop und war gerade am Bieten für das Bild.
Und er hat vorher ausgemacht, dann, was du bietest?
Ja, ja, wir haben uns einen Preis gesetzt. Ne? Und dann kam der Pfarrer und hat an die Scheibe geklopft. Da gemeint, weil ich war ja der Taufpate, du musst ja da mit rein. Ne? Ich meine, wir wären so weit, aber ich nicht
hier. Nein!
Und dann hat die Telefonistin, die da quasi mein Call ja weitergibt, gesagt, was heißt sie nicht, hören sie auf zu bieten? So, nein, 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 ich bin immer noch drin. Und er so was, ich sag, gehen Sie rein, ich komme gleich nach, ich habe hier noch was zu erledigen. Ja. Nicht, dass der dann da mitbietet, dass der Pfarrer so, oh, 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 hier ist die Kirche, ich mache auch mal was.
Ja, der hätte 40 Trillionen rausholen können.
Und dann da war das echt cool, ich war zum ersten Mal, dass ich bei einer Versteigerung war, also ich war nicht da, aber dabei war. Und da war das wirklich so ganz klassisch, dann hat einer noch mitgeboten, deswegen wird es ein Ticken teurer. Long story short, ich habe das Bild gekauft und kam noch pünktlich zur Taufe.
Ja. Gott sei Dank.
Und jetzt hängt es vielleicht bald in Dubai.
In Dubai. Das ist schön, da kann ich, wenn ich immer dort bin, hinfahren, kann man es angucken. Genau. Es ist so hässlich.
Museum of Future oder so heißt
es. Ja, das Bild ist uralt und hässlich. Wieso ist das ein Museum of Future?
Es war in der Sammlung von König Charles, irgendeinem englischen König, 1600, whatever.
Chrissy, du musst ein Outro machen.
Ein was?
Ein Outro. Was, also unser Outro ist immer Stay Hungry. Was willst du der Außenwelt mitgeben, wenn du irgendwann nicht mehr hier bist? Was, ist so, was sind die letzten Worte nach draußen?
Bleib Single.
Also ich glaube zu dem Outro, ihr beide redet ja bei dem Podcast ganz gerne so ein bisschen lustiges und dummes Zeug, deswegen an alle Zuhörenden nicht alles so ernst nehmen. Aber wegen dem Single-Thema, ich glaube eine Sache und ich glaube es ist super relevant, einfach einen auch und auch wichtig Familie zu haben und sich darauf auch zu fokussieren, weil ich sehe, habe einige sehr erfolgreiche Leute auch gesehen und ich meine, ich bin jetzt irgendwie noch jung, der Joke von Carsten wird mir mehr was ausmachen, wenn ich irgendwie Anfang 40 wäre und dann noch Single. Ich bin seit nicht mal 2 Jahren Single. Das ist auch noch eine ganz gute Zeit für mich, dann da so ein bisschen da meine Freiheiten zu leben. Aber ich glaube, der wichtige Punkt, ich sehe viele Leute, die auch erfolgreich sind, die, wo man von außen meint, die haben doch wirtschaftlich alles. Und ich glaube, dass das Leben dann schon auch sehr einsam ist, wenn man da dann keine Familie hat und keinen engen Kreis. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das halte ich für super wichtig. Und auch wenn es hier jetzt so ein, zweimal die Jokes gemacht wurden, ist das definitiv ein Punkt, den ich irgendwie mitgeben will. Und der andere Punkt, und das versuche ich auch intern immer Mitarbeitenden zu sagen, ich glaube wirklich was zu finden, was einfach einen Spaß macht, wo man sagt, da brenne ich dafür und es ist nicht so, oh, ich muss arbeiten gehen. Klar, jeder auch von uns hat mal irgendwie einen Tag, der läuft mal irgendwie nicht so gut oder man hat irgendwie ein, zwei Themen, die einen irgendwie abfacken. Aber das halte ich super wichtig. Und ich glaube, da muss man auch nicht selbstständig oder Unternehmer sein. Das kann man genauso auch in einem guten Angestelltenverhältnis sein, wo man sagt, ich habe hier Verantwortung, ich übernehme Verantwortung. Ich sehe mich nicht als dieses böse Schwert, ich arbeite für jemand anderen und ich habe keine Freiheit. Also wenn ich mir gute Mitarbeitende von uns anschaue, die haben alle möglichen Freiheiten. Ich versuche, dass die auch agieren können wie Unternehmer im Unternehmen. Und das würde ich jedem wünschen, weil ich glaube, dann haben wir eine bessere Stimmung in der Gesellschaft. Die Leute sind zufriedener. Und da kommen viel, viel positive Dinge raus, wenn die Leute einfach das machen können, für was sie halt Spaß machen, was sie Spaß haben und für was sie brennen.
Familie, wichtiger Punkt. Es gibt auch Statistiken, die aufzeigen, dass die Milliardäre self-made geworden sind, dass sie zu dem Zeitpunkt, als das Business richtig gerade angefangen hat zu boomen, tatsächlich sogar verheiratet waren.
Wir haben nicht drüber gesprochen, wie dann der Traumfrau aussehen soll.
Ja. Da machen wir eine extra Folge.
Oh ja.
Das ist allein eine Stunde.
Mega.
Machen wir. Ja, okay. Leute, stay hungry. Satte Menschen grillen sich kein Steak. Vielen Dank, Christoph. Auto. Ja, hat er noch gemacht.
Das gemacht?
Auto. Christoph, vielen Dank, dass du da warst. Es war uns eine Riesenfreude, eine Riesenehre. Ich glaube auch, wie gesagt, dass wir noch sehr oft zusammen zu sehen sind in der Dreierkonstellation, aber auch wir zusammen mal. Du bist mittlerweile echt ein Freund geworden und wir freuen uns echt. Danke für dein Kommen.
Danke, ja, schön, für die Einladung. War mal ein etwas anderer Podcast.